Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
Jesus Fred, you don't know what it took to, you don't know what it does.
Wir haben 6 Kaffee getrunken darüber.
Was zur Hölle?
Das ist ein Filk-Song. Ihr kennt Filk-Songs nicht?
Nein.
Leute, Filk, F-I-L-K.
Mit, jetzt weiß ich, du kleines Schweinchen, das ist eine Sexpraktik mit Milch.
In Filk-Songs geht es darum, dass man, das sind meistens das Genre Science Fiction und daraus Folk-Songs. Und da wurden Lieder über Star Trek, über Star Wars, über Herr der Ringe.
Wie können wir denn ernstzunehmender Musikpodcast sein und noch nie vorher über Filk-Songs gesprochen haben? Wenn du sagst, das ist deine Unter-der-Dusche-Musik.
Ja.
Was sind da so deine beliebtesten Texte oder die
lustigsten? Also der mit dem lustigsten Knopf, den finde ich sehr, sehr gut.
Der mit dem Knopf?
Ja. In dem Song geht es darum, dass ein gewisser Fred, den Drang hat, andauernd Knöpfe zu drücken. Es zieht ihn magisch an, quasi. Blöd ist, dass er in der Abschussbasis einer Atomrakete arbeitet. Und das ist das Dumme dran.
Ja,
aber
okay.
Also tatsächlich ist es ein sehr lustiger Song.
Leute, lasst uns anfangen. Besser wird's nicht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Made und Moshpit, eurem Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer Jean, der Tambour am Mikrofon. Meine Güte. Und mit mir am Start ist heute, ich freue mich wirklich, Luzi, das legere L.
Oh. schön wieder dabei zu sein. Ja. Du meinst, weil ich endlich mal eine Hose trage bei der Aufzeichnung?
Oder? Nee, wir kommen gleich drauf, warum du sehr leger bist, also wirklich locker im besten Sinne. Außerdem hier heute mit mir am Start ist natürlich Alea. Hallo.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, du hast dich in der letzten Folge fast unsterblich gemacht mit so vielen Hustern, wie ich sie selten aus einer Folge rausschneiden musste. Aber wir gucken mal, wie viel es heute werden. Und auch direkt dabei neben dir unser Chefhistoriker. Ich freue mich jetzt schon auf alles, was kommt. Falk, schön, dass du da bist.
Hallo, mein lieber Jean.
Ja.
Hallo, Freunde. Hallo, ihr da draußen im Äther.
So, wir haben heute mal wieder so einen Tag. Ich möchte
Freunde
dich,
und Jean.
Freunde und Jean, ich hab's gemerkt, ja. Wir haben heute mal wieder so einen Tag. Ich möchte direkt starten mit einem Zitat unseres lieben Falk. Er hat nämlich heute gesagt, er sei dem Alkoholabusus abhold. Hast du gesagt
ja,
heute?
Ja, ich weiß, natürlich. Und das stimmt auch.
Würdest du bitte ins Mikrofon sprechen wieder?
Ja, und das stimmt auch. Tatsächlich, das ist wohl wahr.
Okay, wir gucken mal, wie abhold du dem Alkoholabusus heute Abend bleiben kannst. Denn, wir können es ja jetzt schon mal verraten, wir nehmen diese Folge sehr, sehr spät auf gerade. Wir sind im Studio, schreiben an neuen Songs, haben heute sehr viel auch aufgenommen und gesungen. Man hört es ein bisschen an meiner Stimme, weil ich immer nach 3 Gesangstakes direkt irgendwie tiefer gelegt bin. Und deswegen auch dieses, ne, mein kurzes Erwähnen von Husten. Wir gucken mal, wie oft du husten musst, Alea, heute. Und selbst wenn, ich lasse einfach alles drin.
Ja, könnt ihr den Count machen?
Ja. Ja, siehst du mal, da haben wir schon einen. So, Luzi.
Jetzt schon abgeschaltet.
Luzi, das legere L, bist du deswegen heute, Luzi. Weil du bist wirklich maximal entspannt, du hast die Füße hochgelegt, du trägst eine Hose, du hast ein leckeres Getränk, aber du bist auch deswegen entspannt, weil du vor kurzem, das konnte man super sehen auf deinem Instagram-Kanal, auf Mallorca warst und du warst sogar im Meer und du hast Fotos gemacht im Meer. Erste Frage, lebt dein Handy noch?
Ja, ja. Ich hab, seitdem ich ein tatsächlich wasserdichtes Handy habe, kommt das überall mit, sogar mit unter die Dusche zum Podcast hören, Musik hören und sowas. Ja, das lebt noch. Und natürlich auch, um Social Media Hure, wie ich bin, natürlich auch immer Fotos zu machen.
Das heißt, du hast natürlich auch weitergearbeitet, obwohl du da auf Mallorca ein paar Tage Urlaub gemacht hast. Wir erzählen gleich, warum wir da waren und so. Aber mir ist aufgefallen, du warst dann echt, auf den Fotos sahst zumindest so aus, am Arbeiten, mitten im Meer.
Ja, das war auch nicht beabsichtigt, aber das war tatsächlich gerade schön da am Rumdümpeln, im Meer rumgeschwommen, das Handy dabei für Fotos für Social Media und sowas und das Urlaubsalbum. Und dann kam ein Anruf und ich wusste, dass wir noch Abgaben haben, also die freigegeben werden mussten und alles. Deshalb musste ich auch noch dran gehen. Mhm. Und ja, dann habe ich im Meer beim Schwimmen über die Videoaufzeichnung von unserem Kneipenkonzert gesprochen.
Ja, super.
Sehr schön.
Das sah auf jeden Fall super stylisch aus, ja. Konntest du dich trotzdem ein bisschen erholen?
Ja, schon.
Ja.
Das auf jeden Fall. Das ist, auch wenn es jetzt so trotzdem nicht ganz ohne Arbeit war, trotzdem anderes Arbeiten, finde ich. Mhm. Also wenn du da irgendwie am Strand liegst, dir den Bauch braun brutzeln lässt und E-Mails schreibst oder irgendwo, ist es was anderes, als nur am Schreibtisch zu hängen. Also das war schon echt sehr schön.
Da kann man auf jeden Fall nachvollziehen, warum so manche Leute gerne irgendwo ihr mobiles Büro aufschlagen.
Work and travel.
Work and travel irgendwie. Und wir waren auf Mallorca, wir haben ein paar Tage Urlaub gemacht, aber dann im Anschluss auch schwer arbeiten müssen. Bei vollster Versorgung haben wir unsere Zelte quasi aufgeschlagen beim Full Metal Holiday. Dort auf Mallorca war richtig schön. Hier Falk, wie hast du Mallorca verbracht und wie hat es dir bei Full Metal Holiday gefallen?
Mallorca ist ja, glaube ich, die verkannteste Insel überhaupt. Vielleicht neben Ibiza, aber tatsächlich ist Mallorca wunderschön. Es hat unglaublich viele Ecken. Man kann es über Jahrzehnte entdecken, habe ich mir jetzt sagen lassen. Und ich war zusammen mit meiner Frau zuerst in Palma.
Das war nicht ich.
Ich war in Palma de Mallorca. Palma de Mallorca ist die Hauptstadt Mallorcas. Da ist auch der Flughafen. Das heißt, wenn man ankommt, ist man sofort in der, nennen wir es mal, Hauptstadt der Insel. Dort lebte auch der palminische, mallorquinische König.
Nee.
Doch.
Ist ja
und nicht. Palma hatte einen eigenen König. Und dann traf es sich, dass der Bruder Frank ebenfalls in Palma oder zumindest in der Nähe war. Und am Abend waren wir noch gemeinsam landestypisches Essen verkosten. Mhm. Sehr, sehr schön.
Also du hast dich auch ein bisschen erholen können?
Ah, mega. Tatsächlich.
Wie?
Diese Tage, die wir jetzt auf dieser Insel waren, hat sich jeder Tag wie mindestens 4 Urlaubstage angefühlt.
Oh.
Also war unfassbar, wie viel Dinge ich erlebt habe in der Zeit.
Ja, und wie hat es dir gefallen, als wir dann unseren Job gemacht haben und unsere Homebase dann gewechselt haben, rübergefahren sind zu diesem Club, wo das Full Metal Holiday stattgefunden hat?
Das war ein absolutes Erlebnis. Wir durften ja schon sehr viele Metal Cruises machen. Wir waren auf dem Metal Mountain. Auf dem Full Metal Mountain. Wir haben irgendwie eine Full Metal Weihnachtsgeschichte gemacht. Backen haben wir mehrfach gemacht. Wir haben eine Cruise gemacht, 2 Cruises. Und tatsächlich muss ich sagen, gegenüber allem war das Gefühl des Entspannens und der Gemeinschaft mit den Gästen und den Fans und einfach all den brutal lieben Leuten, die da waren, am innigsten und tollsten.
Ja. Alea, wie war es denn für dich? Ich meine, bei so einem Full Metal Holiday ist es ähnlich wie bei einer Full Metal Cruise und wir haben uns auch, als wir jetzt da vor Ort waren, mit anderen Musikern von anderen Bands unterhalten und so. Wie ist es denn für dich, wenn wir da so nah dran sind an den Leuten? Wie hast du das dort erlebt und gab es vielleicht sogar ein Highlight für dich?
Wow, also es gab ganz viele Highlights für mich. Ich fand, mein größtes Highlight war das total angenehme Miteinander. Wir sind da reingekommen in den Club, man hat sich ein bisschen umgeguckt, einen die ersten Leute gesehen irgendwie. Das war total cool, wie jeder so miteinander umgegangen ist. Ich glaube, die Leute waren auch schon so schön entspannt, weil wir waren ja nicht direkt am ersten Tag da. Ich glaube, das war auch eine coole Sache, weil da ist jeder schon so ein bisschen angekommen gewesen.
War locker in seinem
Lifestyle so angekommen mit dem Ganzen. Und der Lifestyle dort, der war schon... Das war einfach angenehm. Also das war so ein richtig schönes Miteinander, eine tolle Community. Und das Erste, was zum Beispiel Emily und ich gemacht haben, sind ab ins Meer. Und sie haben dann als erstes Mal irgendwie mit einem Bierchen in der Hand zwischen den Leuten gestanden. Und dann kam so erst so, oh, seid ihr jetzt auch da? Das war so das Erste, was jemand zu mir gesagt hat. Und das war nicht so, oh ja, so und so, sondern einfach so, oh, seid ihr jetzt auch da? Ne? Dann sprichst du mal an. Und im Hintergrund läuft irgendwie AC/DC, fand ich großartig.
Ja, sehr gut. Ich habe es auch so erlebt, also gerade dieses nah dran sein an den Leuten fand ich total entspannt. Also die waren super easy, hat richtig Spaß gemacht. Ja, apropos nah dran, wir kamen ja quasi direkt von einer Veranstaltung, wo wir auch sehr nah dran waren. Denn am Vorabend unserer Abreise nach Mallorca haben wir noch ganz woanders gespielt, nämlich oben im Norden, im Landgasthof Wacken.
Auf der kleinsten Bühne Wackens.
Ja, ganz genau. Dort, wo das Wacken-Festival seinen Ursprung genommen hatte, vor vielen, vielen Jahren, in diesem Landgasthof, der echt klein ist, und haben dort vor, gar nicht so vielen Leuten, die allesamt ihre Karten gewonnen hatten, ein wunderschönes Kneipenkonzert gespielt, ne, in Verbindung mit Kabel 1, und wurde das aufgezeichnet. Und wenn dieser Podcast rauskommt, haben die Leute noch eine Chance, dieses Kneipenkonzert anzugucken. Denn das kommt raus am 26. Oktober, läuft dann ganz spät abends, 23.20 Uhr. Ich sag's nochmal, 26.10. 23.20 Uhr. Weil Dudelsäcke, haben wir jetzt erfahren, haben uns die Fernsehleute gesagt, sind nicht jugendfrei. Deswegen müssen die so spät, ich glaube, der eine Redakteur sagte was von wegen, erwachsene Männer stehen auf einer Bühne und spielen sich am Sack rum, müssen wir ganz spät senden.
Für mich ist das Primetime. Also zur Primetime, kurz vorm Sandmännchen spielen wir.
Was für ein Sandmännchen hast du denn immer gegoogelt? Jedenfalls, nah dran waren wir da an den Leuten. Da gab es keine Absperrung. Super kleines Ding, so wie früher. Luzi, wie hast du das erlebt dort? Warst du nervös vor diesem Kneipenkonzert? Vielleicht auch, weil Fernsehkameras auf uns gerichtet waren? Oder war es was ganz Normales?
Nee, normal war es auf gar keinen Fall. Das fand ich schon eine ganz spezielle, besondere Erfahrung. Aber nervös war ich tatsächlich nicht, erstaunlicherweise. Vielleicht auch ein bisschen mit dem, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, von TV-Produktion, mit der Gewissheit, dass, wenn wir irgendwas so richtig verkacken sollten, dann sagen wir einfach, tut mal alle so, als wäre das nicht passiert. Wir schneiden jetzt hier, wir spielen den Song jetzt nochmal. So, das mit Netz und doppeltem Boden eigentlich.
Ja.
Und deshalb war ich gar nicht so nervös. Ich habe mich echt richtig drauf gefreut. Und jetzt, also wir haben das Ergebnis ja schon gesehen, hat sich echt gelohnt. Also sieht richtig schön aus. Es hat super Spaß gemacht. Und ich finde, die Stimmung kommt auch super rüber.
Ja, absolut.
Und die Leute, die sich super viel Mühe gegeben haben, um uns auch so zu überraschen und eine Freude zu machen mit UV-aktivem Warpaint.
Clownsnasen, bei Wo sind die Clowns und so. Ja, super.
Richtig schön.
Mir hat es auch super Spaß gemacht. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen nervös. Jetzt gar nicht wegen den Kameras oder so, sondern weil ich einfach wusste, das ist schon irgendwie was Wichtiges. Es soll aufgezeichnet werden und so. Und ich bin immer nervös, ob die Technik funktioniert, ob alles spielt und so. Aber du hast vollkommen recht. Wir hätten jederzeit sagen können, oh hier, wir machen einen kurzen Cut, wir spielen den Song nochmal oder sowas.
Also ich war wahnsinnig nervös und ich habe immer so die Wahrnehmung bei mir, desto weniger Leute da beim Konzert sind oder bei der Aufführung, die man macht, sind, desto nervöser bin ich. Ich glaube, es gab noch eine Sache, wo ich noch nervöser war, und das war irgendwie so ein kleines Konzert von allen Gesangsschülern von meinem Vocal Coach. Das waren dann so 50 Leute oder sowas. Das waren dann alle Sänger. Du gehst dann da vorne und dann steht so die Sängerpolizei. Also ich glaube, da war ich noch aufgeregter. Aber das war schon ähnlich. Aber die Aufregung war spätestens vorbei, als wir alle zusammen gerudert haben. Das war crazy.
Müssen wir ganz kurz erklären bei den Leuten, weil die haben ja das noch nicht gesehen und manche können sich vielleicht gar nicht vorstellen, was wir meinen mit Rudern. Also du machst es ja manchmal, dass du die Leute so animierst vor der Bühne, dass sie bei einem gewissen Song, gerade bei so einem Wikinger-Song wie My Mother Told Me, den wir im Programm haben, dass du die animierst, sich auf den Boden zu setzen und zu rudern. Ich weiß gar nicht, wann hat das denn angefangen mit dem Rudern? Ich meine, ich bin ja schon gewohnt, dass bei Konzerten irgendwelche skurrilen Dinge passieren. Ja, ich hatte mir mal überlegt, ob wir eine Sonderfolge machen mit skurrile Dinge, die auf der Bühne passieren. Also allein die Tatsache, dass eine Band so Verstecken spielt nach dem Hauptprogramm und von der Bühne geht und dann so tut, als wäre sie weg. Und dann müssen die Leute Zugabe rufen, das ist so ein ganz kurioses Ritual. Und dann kommt die Band wieder, ach, da sind sie. Und dann spielen sie nochmal. Ja, aber dieses Rudern, wann hat das denn angefangen?
Also das erste Rudern, an das ich mich erinnern kann, also ich weiß nicht, in welchem Jahr es war, aber ich weiß, es im Posthof, da war eine Gruppe von 10 Freunden irgendwie und die haben sich hingesetzt und haben gerudert. Mhm. Einfach von sich aus. Und dann haben andere Leute mitgemacht. Das war das erste Mal, dass ich Rudern gesehen habe beim Konzert von uns. Und das war nicht auf der letzten Tour, wo wir im Posthof waren. Also muss es bestimmt schon 8 Jahre
sein. Welche Stadt meinst du? Linz? Ha? Posthof in Linz, meinst du?
Posthalle.
Posthalle heißt das, ja.
Posthalle, Entschuldigung. Posthalle. Es war Würzburg, oder?
Ja, Würzburg. Ist ja,
genau.
Ja.
Das war das erste Mal, wo ich mich daran erinnern kann.
Ja, ich überlege auch gerade, wo mir das erste Mal aufgefallen ist. Also es war safe nicht bei uns auf dem Konzert, glaube ich, wo dieser Trend entstanden ist. Ich glaube, das muss irgendwo, also ich würde
das war sagen, bestimmt irgendein Festival.
Bei Amon Amarth.
Ja, ich denke auch, also ich denke auch, dass es von denen irgendwie ist. Aber ich meinte jetzt als vorhin, wo das bei uns das erste Mal aufgetaucht ist. Also da ist es echt das erste Mal, wo ich mich dran erinnert habe.
Ja, ich frage mich aber, woher es grundsätzlich kommt. Ne? Also ob das bei irgendeinem Festival mal gestartet wird. Also wenn das jemand von euch weiß, schreibt es uns. Ja? Ich sage jetzt schon mal unsere Mailadresse. Die sage ich eigentlich immer erst später, aber ich kann es ja mal vorziehen. saltatiomortis@radiobob.de. Schreibt uns, wenn ihr wisst, woher dieser Trend des Ruderns beim Konzert kommt. Ja, würde mich mal echt interessieren. Wenn wir es gerade von Nervosität hatten.
Oh, da fällt mir was ein.
Ja.
Richtig nervös war ich tatsächlich auf der Insel.
Oh, wieso das denn?
Weil wir auf dieser Insel zum allerersten Mal einen völlig neuen Song. Und das ist immer ein sehr großer Nervositätsfaktor.
Ja, tatsächlich ist es. Also kann ich nachvollziehen, weil wir kennen den Song ja meistens schon, wenn wir so was Neues machen irgendwie.
Meistens,
ne?
Ja.
Also die meisten von uns kennen den Song.
Mehr oder weniger.
Der Mümmelstein ist immer wieder überrascht, wenn wir Songs spielen, aber ansonsten.
Ich freue mich jedes Mal aufs Neue.
Ja, aber es hat ja nicht zwingend was mit ganz neuen Songs zu tun. Das passiert ja auch bei Songs, die wir schon irgendwie seit fünf Jahren im Set haben.
Hallo, wir waschen jetzt keine Wäsche hier.
Warum sind unsere Spielpausen auf 4 Tage pro Woche beschränkt, damit wir den Mümmelstein nicht neu anlernen müssen? So.
Naja, aber tatsächlich, das wirklich Spannende für mich ist ja nicht, wie wir auf den Song reagieren, weil uns gefällt er ja, wir finden ihn ja geil, aber wie das Publikum reagiert. Und vor allem, wir hatten da ja ein sehr komplexes Publikum, wir hatten ja ein Metal-Publikum.
Ja.
Und der Song, den wir gespielt haben, den kann man ja vielleicht nicht ganz als Metal-Song bezeichnen.
Ja, aber die feiern auch einen Song wie Mittelalter total ab und springen da mit, machen da ihr Ding und fühlen sich da total richtig abgeholt. Also insofern, ich freue mich immer, wenn wir Leute mit Songs überraschen, die sie so nicht auf dem Schirm hatten. Und unser Song, ja, der neue Song Heute Nacht, den wir da mit Mia Jula zusammen gemacht haben, als wir den live gespielt haben auf Mallorca zum allerersten Mal, hatte der auch eine, also er hat mich total überrascht, weil ich weiß ja auch nie vorher, wie Songs live ankommen. Das ist ja das Spannende. Wir denken uns immer aus, ja, und dann könnten wir so machen und dann klingt das so. Aber wenn man die Nummer zum ersten Mal in echt live spielt, das kann man ja auch nicht nachstellen im Proberaum.
Absolut. Ja. Ich fand es aber diesmal, den Song dort zu spielen, auch an dem Platz, wo wir ihn dann gespielt haben, das hat sich ja so entwickelt. Also es hätte niemand planen können, dass in der ersten Reihe jemand ist mit einem T-Shirt, das mich halt anspricht, wo ich darauf reagiert habe, mit einem Song vorher. Mhm. Und alle, die dabei waren, wissen, was es für ein T-Shirt war und was es für ein Song vorher war. Und dann war so eine emotionale Stimmung da, wo es halt auch viel um das Thema ging, es könnte der letzte Tag sein heute. Und deswegen hat es wahnsinnig gepasst und hat sich auch toll angefühlt, den Song dann zu spielen.
Ja.
Und die Resonanz der Leute, das war Hammer.
Ja.
Es war einfach wunderschön. Ich glaube, beim zweiten Ref haben die Leute schon mitgesungen gehabt. Und beim ersten waren schon alle Hände oben. Also es war Killer.
Was ich auch, habe ich jetzt bei dem Song wieder gemerkt, was ich nach all den Jahren immer noch nicht im Vornherein einschätzen kann, ist der Unterschied zwischen einen eingespielten Song auf Platte hören und auf Spotify hören und den live zu spielen und die Energie da live zu erleben. Und das habe ich schon ganz oft gehabt, dass ich Songs gehört habe, so, oh ja, so ein netter Song, dann höre ich den live oder spiele den live. Und war so, ah, krass, was ein Banger.
Ja.
Und das hatte ich da jetzt zum Teil auch wieder. Also ich wusste vorher schon, oh krass, der Song macht mir total Spaß. Aber was der für eine Energie live hat, hat mich echt da auch wieder überrascht.
Ja, auch das finde ich total bemerkenswert. Ne? Manchmal hat man ja auch Songs, das sind solche Live-Größen.
Ja.
Wenn man die Version dann auf Platte hört, sagen ja auch ganz viele Fans, ne? Oh, der und der Song, fügen Sie hier bitte Ihren Lieblingstitel ein. Ja? Mhm. Der und der Song hat mich total abgeholt und das ist live total der Kracher, der Bringer, was auch immer. Und manchmal wird das auf Platte dem nicht so ganz gerecht, sagt man ja auch bei vielen Bands so. Ne? Aber mir geht es tatsächlich ganz oft so, dass wir auch, wir haben da einen großen Anteil dran. Also so wie wir das live performen, so wie wir das spielen, wir wollen da, dass das geil rüberkommt irgendwie. Und gerade wenn wir natürlich einen neuen Song spielen, dann haben wir das besonders vor, dass es den Leuten auch gefällt. Was ich aber geil finde, egal bei welcher Nummer, ist, wie wir immer so eine gewisse dreckige Kante reinkriegen. Also das gefällt mir total gut bei unseren Versionen, wenn wir die spielen live. Das ist nie richtig glatt gebügelt. Das ist immer so ein bisschen mit Dreck unter den Fingernägeln. Finde ich super. Und jetzt unabhängig davon, dass der Song so ein bisschen kontrovers diskutiert wurde, als er rauskam, ne? Auch wegen der Kooperation mit Mia Julia und so. Aber was ich richtig, richtig geil finde, wenn man so eine Nummer spielt und dann stehen Leute im Publikum, du merkst denen an, die sind jetzt erstmal skeptisch, aber in der Hälfte der Nummer guckst du wieder hin, die haben die Hände oben, die singen mit, die können gar nicht anders, als diese Energie zu fühlen. Mhm. Das ist echt. Das ist irgendwie total authentisch. Ja.
Ja, lachende Gesichter, das ist das freudige, lachende Gesichter, die sich mitgenommen fühlen vom Song, der ihnen vielleicht, wenn sie den jetzt einfach so gehört hätten im Radio, vielleicht überhaupt nichts gesagt hätte oder sie vielleicht weitergedrückt hätten oder sowas. Und da in der Chance, in der Situation, sind sie dem ja ausgeliefert. Du kannst ja nicht einfach so plötzlich weggehen.
Ja, das Geile ist ja auch, wenn man so ein Konzert spielt, ne, und dann, mir geht's ja auch selber so, wir hatten es an dem Abend noch davon, wenn ich auf dem Konzert als Fan bin und die Band sagt, wollt ihr einen neuen Song hören? Dann ist die Antwort eigentlich, nein! Ja, weil man will ja die alten Hits hören irgendwie, ne, und die eigenen Lieblingssongs. Und je länger eine Band am Start ist, umso mehr potenzielle Lieblingssongs von allen möglichen Fans, die da sind, würde es geben. Dann kann man sich entweder überlegen, das so zu machen wie Springsteen oder Guns N' Roses, nämlich 3 Stunden zu spielen und die ersten oder die hintersten 10 Reihen wandern allmählich ab, weil sie einfach nicht mehr können. Oder man versucht halt, oder man macht halt so ein Best-of irgendwie, ne? Und bei so einem Festival wie diesem Full Metal Holiday oder auch anderen, da können wir ja nicht unbegrenzt spielen. Da machst du dann, weiß ich nicht, wie lange haben wir gespielt? 90 Minuten? 90 Minuten, glaube ich. Genau. Und aber mir geht's ja auch so. Eigentlich will ich gar keine neuen Songs von meinen Lieblingsbands hören, aber wenn dann mal was kommt und mich das irgendwie umhaut, dann finde ich es umso geiler. Und ich verstehe auch, dass dann hier Metallica, AC/DC und wie sie alle heißen, trotzdem nach 40, 50 Jahren immer noch neue Songs machen wollen. Weil die Kreativität hört ja auch nicht auf. Ja? Man sitzt jetzt plötzlich nicht da, aber wir sind jetzt wieder im Studio und schreiben jetzt wieder neue Songs. Und wir können leider ja jetzt noch gar nicht verraten, was es ist. Ne? Wir haben jetzt hier ein riesen Projekt am Start, was wir allmählich vorbereiten. Was wirklich, ist jetzt nicht geprahlt, aber was wirklich der Hammer wird, der, also allein wie jetzt die ersten Tage damit gelaufen sind. Und während wir dieses Projekt am Start haben, sind gleichzeitig 2, 3, 4 andere Projekte auch wieder am Laufen, die wir auch noch nicht verraten können, aber
die noch davor kommen.
Die noch davor kommen. Also, also es hört nicht auf. Und ich finde bei uns, da wollte ich euch mal fragen, wie es euch damit geht, weil ich finde bei uns unsere überbordende Kreativität super geil. Ich freue mich da, dass wir das immer noch so machen. Ich finde, wir sind noch keine Legacy-Band, die sich auf den alten Dingern ausruht und sagt, wie Kiss, komm, wir spielen einfach die 18 gleichen Songs wie immer und dann sind alle happy.
Ich für meinen Teil würde das auch gar nicht wollen, eben, weil du sagst, weil wir so eine krasse Kreativität haben und wir haben auch Bock, Songs zu schreiben und Songs auszuprobieren und neue Sachen auf die Bühne zu bringen. Da wollen wir uns, also ich mich auf jeden Fall noch austoben,
ja,
bevor man so, alles klar, wir haben die feste Playlist von allen Hits, die Leute hören wollen und die spulen wir jetzt nur noch ab. Sondern, nee, hier, da ist ein neuer Scheiß und da ist noch ein neuer Scheiß und noch ein neuer Scheiß.
Das finde ich super.
Naja, aber ich wollte nochmal zurück zu einem Premiere-Song. Wir haben den Song zum allerersten Mal gespielt und leider ist es oftmals so, viele Songs, die wir irgendwo zum ersten Mal gespielt haben, die Situation, ich kann mich an die Situation des Konzerts erinnern, aber ich weiß vielleicht nicht mehr, welches Jahr oder wann, aber da, auf Malle, beim Full Metal Holiday, heute Nacht performt, das ist einfach eine ganz, ganz besondere Geschichte. Und ich freue mich drauf, dass ich bestimmt in 10 oder 20 Jahren noch Leute treffen werde, die mir sagen, ich war damals auf Mallorca dabei, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr diesen Song, der heute natürlich ein Welthit geworden ist, wie ihr diesen Song zum allerersten Mal gespielt habt, vor nur 50.000 Leuten. Und jetzt guckt euch an. Also ich glaube, da steht noch,
du ist bist
noch
ganz ein, viel. Du bist ein richtiger Charmeur, was sowas angeht.
Ja, ich greife das Thema wieder auf, wo wir eben waren, mit der immer wieder neue Sachen ausprobieren, immer wieder neue Songs spielen, neue Songs zusammenbasteln. Ich finde gerade diese Diversität, dass wir einfach auch immer noch uns erhalten haben, zu machen, wo wir Bock drauf haben, wo wir einfach wirklich Lust drauf haben. Irgendein Thema springt uns an, irgendeine Art Klang springt uns an, irgendeine Art Genre springt uns an. Dass man dann einfach sagen kann, lass uns das machen. Mhm. Und dass man nicht sagen, nee, das ist nicht die Sprache, die ich spreche, so, und ich möchte jetzt keine andere lernen, sondern ja, das ist eine andere Sprache,
ja,
und die ist mein, super spannend.
Das Thema ist so alt wie ich glaube, die Menschheit oder bei uns gerade in der Bandgeschichte ja immer. Ne? Also wenn man sich mal zurückerinnert, bei jeder Platte, bei jedem neuen Song, bei allem, was kommt, ist es immer dieses jetzt machen sie das, jetzt machen sie dies. Es ist ja, die Diskussion muss man gar nicht mehr aufmachen. Da haben wir schon so oft drüber gequatscht. Da habe ich auch gar keinen Bock mehr, also mich darüber zu äußern, weil Geschmäcker sind so verschieden. Das ist halt einfach so. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Das ist ja auch völlig okay.
Stimmt total. Ja. Ja. Wer unsere Statements dazu hören will, der kann sich einfach nochmal die
Folgen 1 bis 24,
genau, Folge 3, Folge 7, Folge 9 ja, reinhören. Genau. Da quatschen wir darüber. Ja.
Also, was ich halt wichtig finde, gerade bei dem Song heute Nacht, den wir da jetzt rausgehauen haben, unsere Crew, die wirklich nicht dafür bekannt ist, dass sie große Fans von uns sind, wenn die zu uns kommen und sagen, Leute, ihr habt da was richtig Geiles rausgehauen, der holt mich total ab. Und zwar, der holt mich inhaltlich ab. Das, was ich da höre, was da im Text drin steht, wie das gemacht ist und so, das holt mich total ab. Da habe ich gemerkt, dass wir da echt was in der Hand haben, was mir persönlich auch super viel bedeutet. Und deswegen, ich will den Song weiterhin live spielen, ich habe da richtig Bock drauf. Ja. Und die Erfahrung hat ja auch gezeigt, hey, ich habe vorhin aus Spaß diesen Song Mittelalter genannt. Wir haben uns im Vorfeld, als der entstanden ist damals, auch gefragt, oh Gott, können wir das auf einem Metal-Festival spielen? Ja, und guck dir mal an, Wacken-Hauptbühne. 70.000 Leute springen im Takt und singen, was hat das Mittelalter nur aus uns gemacht? So.
Bam, bam, bam.
Bam, 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 singen sie in der Strophe, alle miteinander und fühlen sich wirklich aneinander verbunden. Und das ist total ein toller Moment. Und ich finde, genau für solche Momente muss man dann kämpfen und muss es einfach mal durchziehen. So, und dann, mir gefällt ja auch nicht jeder Song von Metallica, aber mir gefällt natürlich jeder Song von AC/DC und wer was anderes behauptet. Ja, so, aber jetzt mal Themawechsel. Wir hatten es vorhin von kleiner Bühne und jetzt auch von dieser sehr intimen Metal Cruise, wo wir mittags zum Beispiel noch eine wirklich tolle Tavernenmucke gespielt haben, einfach mit Trommeln und Dudelsäcken am Pooldeck sozusagen. Und das war auch mal super, mal wieder seit längerer Zeit, hat total Spaß gemacht. Freut ihr euch denn?
Ja, wir hatten ja einen Gastmusiker dabei.
Ja.
Völlig unerwartet.
Einen spanischen Gastmusiker von einer anderen Band, toller Kollege, liebe Grüße an der Stelle. Und jetzt von den kleinen Bühnen mal auf die große Bühne. Jetzt im Winter, im Herbst-Winter steht für uns, kann man sagen, die größte Tour an, hallenmäßig, die wir jemals gespielt haben. Seid ihr wenigstens ein bisschen nervös, jetzt wo ihr wisst, dass da die großen Namen auf uns warten? Hamburg Sporthalle, hier irgendwelche Arenen und so.
Also bei mir war das wie oft, wenn wir Konzerte spielen. Ich krieg dann so, ich gucke in meinen Kalender, ich sehe, okay, geblockt, 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 geblockt,
geblockt. Keine, beglockt.
Geblockt.
Beglockt.
Geblockt. mach mir keine Gedanken, alles klar, da sind wir unterwegs. Und dann kriegst du so Stück für Stück mit, wo wir da spielen. Und dann kriegst du als nächstes mal so eine Grafik von der neuen Bühne. Dann kriegst du mal so ein bisschen Ideen, was da so alles passieren soll. Und auf einmal denkst du, scheiße, das wird irgendwie komplett was Krasseres als alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Dann guckst du irgendwie, ja, also ich freue mich wahnsinnig, meine Mutter kommt seit langem mal wieder auf ein Konzert, wird in Wiesbaden dabei sein. Und da ist mir dann aufgefallen, Mama, an welchem Tag der beiden möchtest du denn kommen? Wir spielen einfach mal zweimal den Schlachthof, weil der erste ausverkauft war und noch so viel Nachfrage. Das ist völlig irre. Also vielen, vielen Dank, Leute, dass wir das mal erleben dürfen.
Also Luzi, ich bin tatsächlich auch nervös.
Ich wollte gerade sagen, weil so im Vorfeld, wenn man sich so Gedanken macht, was könnten wir denn alles tun? Jetzt hast du, Alea, so ein bisschen da, ja, wir haben dies vor und jenes und hier Aufbau und so. Wir hatten ja noch keine Tourproben. Was machen wir denn, wenn wir bei den Tourproben merken, dass der ganze Quatsch, den wir uns ausgedacht haben, überhaupt nicht funktioniert?
Ach, du meinst so wie das letzte Mal?
Ich wollte gerade sagen, wie die anderen Male auch, improvisieren und so tun, als wäre das alles genauso geplant gewesen.
Ja, ja, das war volle Absicht so. Ja. Also jetzt, du bist auch ein bisschen nervös, ne?
Ja, also da jetzt tatsächlich wirklich. Also weil eben, man ist ja auch so ein bisschen so ein Gewohnheitstier und so. Und bei, jetzt zum Beispiel bei einem Kneipenkonzertding, das waren ja alle Songs, die haben wir auch schon wirklich 100-mal gespielt. Clubkonzerte, sowas in der Größe, haben wir auch wirklich viele gespielt, das kennt man alles. Aber jetzt passiert wirklich so viel neuer Scheiß, das ist da, ja, da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Das wird spannend.
Ja, also ich glaube, ich habe am meisten Respekt dafür, dass wir noch nie mit einem so großen Tross unterwegs waren. Dass wir so viele Leute haben, dass nicht mal alle gleichzeitig ins Catering reinpassen. Mhm. Also dass wir vielleicht, wir müssen schichtweise essen.
Ja.
Also Gruppe A, jetzt bitte zum Fressnapf. Also unfassbar.
Ja, ja, das wird wirklich bemerkenswert. Also das ist auch die größte Produktion, die wir jemals da mitgeschleppt haben. Sowohl materialseitig als auch mit Mitarbeitern.
Ja.
Die mitfahren, also das wird spannend. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was das alles wird. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, was ich heute mit euch besprechen wollte.
Oh.
Ja, passt auf. Ich habe über die letzten Wochen...
War ein tolles Intro.
Ja, war ein tolles Intro, ne? Schön kurz. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer wieder E-Mails gekriegt mit einem ähnlichen Inhalt. Und da habe ich gedacht, wenn wir jetzt schon diese große Tour angekündigt haben und dann so tolle Sachen erleben, ne, wenn dann Leute sagen, Mensch, das ist ja toll, ihr habt es richtig geschafft, ihr fliegt nach Mallorca, spielt dort ein Konzert, ihr spielt riesige Hallen und. Heute war hier im Studio und gestern auch ein sehr bekannter Fernsehcomedian da, der sagte, Mensch, ihr seid so richtige Rockstars und ihr spielt die großen Hallen, ihr habt es geschafft. Weißt du, und den kennt man aus dem Fernsehen. ja. So, und toller Typ, aber... jetzt mal, wie kommt man denn dahin, fragen die Leute. Denn ich habe unheimlich viele Nachrichten gekriegt von Leuten, die selber Musik machen. Ich möchte exemplarisch zwei erwähnen. Felix schreibt zum Beispiel, sagt mal, ihr lieben Samos, wie läuft das denn eigentlich so normalerweise bei Bands? Man ist ja nicht von heute auf morgen berühmt, außer vielleicht durch Fernsehshows. Also, wie lernt man sich kennen? Wo probt man? Wie und wo nimmt man seine Songs auf? Ich komme vom Dorf und hier gibt es nichts außer die örtliche Blasmusikkapelle.
Ich auch. Kaiserslautern ist ein Dorf, hat er gesagt.
Ich bin aus Kaiserslautern weggebracht worden.
Wo bist du denn aufgewachsen, Alea?
In Welschweiler.
Okay, Welschweiler. Kannst du da drüber, Luzi? Wo bist du aufgewachsen?
Gerade vorm Wald.
Okay, Falk.
In Forchheim.
Oh,
mein Beileid.
Okay, nicht schlecht. Also ich würde mal sagen, Mannheim ist da Trumpf.
Ja, du hast es geschafft.
Leute, jetzt mal im Ernst. Also Felix fragt, geht das denn überhaupt? Also vor allem, der hat ganz konkret ganz, ganz viele Sachen gefragt. Wo proben Bands? Wie ist das? Wo nehmen die auf? Gibt es da spezielle Orte? Sabrina hat auch gefragt, kennt ihr spezielle Anlaufstellen, wo man Gleichgesinnte trifft? Klar, es gibt Musikschule und so. Und ja, ich weiß auch, dass es das Internet gibt, hat sie geschrieben. Aber es ist auch für mich sehr schwer, Gleichgesinnte zu treffen, mit denen man sich zum Musikmachen kurzschließen kann. Erzählt doch mal bitte, wie das bei euch und euren ersten Bands war. Gibt es vielleicht sogar Geschichten, die ihr erlebt habt in euren ersten Proberäumen, die so richtig räudig oder lustig waren? Ich würde sagen, wir haben hier ein Spielfeld, auf dem wir uns jetzt ein bisschen ausbreiten können. Fangen wir doch mal ganz, ganz vorne an. Wie trifft man Gleichgesinnte? Wie war das denn bei euch? Jetzt mal unabhängig von Saltatio Mortis. Ihr habt ja alle vorher auch ein bisschen Musik gemacht. Wo geht's los?
Also für mich ging's los auf Partys. Mhm. Also Welschweiler ist ein so kleines Kaff, dass da, ich glaube, Gleichaltrige waren zwei weiter. Das war's. Und ansonsten gab's dann die nächste Gruppe von so ungefähr vier Leuten im Nachbardorf und so ging das weiter. Und irgendwo gab es eine Grillhütte, die war so mittig gelegen zwischen ungefähr sechs Ortschaften, die alle so kleine Nester waren. Und da hat man sie halt getroffen. Da ist man stellenweise hingetrennt, weil das halt schon ein Stückchen war. Oder man hat halt irgendwie die Eltern oder einen Bruder so lange angebettelt, ob er einen nicht da noch kurz aussetzen kann. Mhm. Und das war auf jeden Fall extrem viel Metal-Community bei mir. Und darüber habe ich so meine ersten Leute getroffen.
Aber hast du denn dann mit denen auch schon aktiv Musik gemacht und erstmal Musik gehört?
Also der Erste, der zu mir gesagt hat, lass uns eine Band machen, war der Wirt unserer einen Kneipe, also Gören. Mit dem zusammen habe ich die erste Band gemacht und unseren Schlagzeuger haben wir dann genau auf so einer Party getroffen.
Das ist nicht schlecht.
Ja, also, ja.
Also erster Tipp, Leute treffen auf Partys, Musik hören und dann kommt irgendwann einer und sagt, ey, du spielst doch vielleicht auch ein Instrument. Luzi, wie war es bei dir?
So wirklich Gleichgesinnte getroffen habe ich tatsächlich auf dem Mittelaltermarkt.
Ja.
Also ich habe zwar vorher in meiner Jugend angefangen mit E-Gitarre, aber da habe ich jetzt nicht wirklich Leute kennengelernt, sondern ich hatte eine E-Gitarre zu Hause, habe mir so Pi mal Daumen irgendwelche Songs rausgehört, die natürlich vorne und hinten nicht gestimmt haben. Und bei mir ging es dann so richtig los auf Mittelaltermärkten, wo ich da Gleichgesinnte getroffen habe, festgestellt habe, dass ich Bock an Dudelsack spielen habe und da dann einfach in Kontakt mit anderen Leuten gekommen bin. Dann angefangen bei der Band damals, wo ich dann eingestiegen bin, bei Schelmisch, den hinterherzufahren, war dann da Bierholer tatsächlich Zeit lang.
Ist ein wichtiger Job. Ein
ehrenwerter Job.
Natürlich,
ja.
Nicht wahr?
Nee, Moment. Mümmelschein, du wolltest heute im Alkohol-Abusus Abhold bleiben.
Abhold sein, ja genau. Aber er ist halt auch kein Bierholer mehr. Wir haben keinen neuen.
Ja, scheiße. Dann Mercher und Backliner und sowas. Und dadurch bin ich auch in Kontakt mit anderen Dudelsackspielern gekommen, bin auch mit anderen Musikern und so. Und da kam das so nach und nach,
ja,
wo ich dann noch Saltatius erstmal kennengelernt habe.
Ja, genau. 2005. Falk, wie war es bei dir?
Eieiei. Also, ich glaube, das erste Mal, dass ich mich, dass ich Gleichgesinnte getroffen habe,
war damals 1283 beim Kreuzzug.
War, und ihr glaubt es kaum, ich war früher Pfadfinder.
Ich glaube das.
Ich glaube das.
Und auf jeden sofort. Tatsächlich ist... Und zwar beim BDP, das ist großes B, kleines D, also nicht Bund Deutscher, sondern Bund der Pfadfinder und Pfadfinderin. Und ein Stamm aus Karlsruhe, Stammburg, natürlich, hallo, Name ist Programm. Und dort gab es dann irgendwann die Möglichkeit, für Leute, die Bock drauf hatten, Musik zu machen, zu so Pfadfinder-Musiktreffen zu fahren.
Ja.
Und da hatten wir tatsächlich auch schon Ranger und Rover, also erwachsene Pfadfinder, die dann von ihrem Wissen breit gestreut haben und wir quasi Lieder gelernt haben. Ich hatte zum ersten Mal ein Musikinstrument in der Hand, was überraschend war.
Welches?
Hm?
Welches?
Zwei Holzstücke. Also so ein...
Also... Zwei Stunden später.
Von da war der Weg in die Mittelaltermusik nicht mehr weit.
Zwei Holzstücke. Weißt du? So, sie hatten die ganzen Instrumente und haben dann ausprobiert und ausprobiert. Und am Schluss waren noch zwei. Wem geben wir denn die zwei Holzstücke?
Nee, das sind Instrumente. Ja,
haben Sie das mitmachen? Nein, das ist ein echtes Instrument. Lass dir nichts anderes erzählen.
Also Karl Orff war schon der Meinung, dass das Instrumente sind.
Ja, du kanntest ihn ja persönlich, also von daher ist das...
Auf jeden Fall habe ich tatsächlich über lange Jahre noch...
Doch weiter in zwei Stücken.
Nein, ich muss jetzt was jetzt wirklich ein Fun Fact am Rande ist.
Wir bleiben ernst.
Ein Lied, das ich zum allerersten Mal in einer anderen Form auf diesem allerersten Treffen gelernt habe, ist vielleicht jetzt auf einer zukünftigen Platte von uns mit drauf.
What?
Lasst euch überraschen. So alt ist das jetzt schon bei mir in meinem Kosmos.
Überlege, welchen uralten Mittelalter-Trat wir hier sind.
Hast du hier schon heimlich was aufgenommen oder wirst du auf jeden Fall noch was einspielen?
Es muss noch eingespielt werden.
Ach so. Okay. Wir lassen uns mal überraschen, was noch
kommt. Lass dich überraschen.
Okay, du hast zwei Holzstücke gekriegt. So ähnlich war es bei mir auch. Ich habe auch zwei Holzstücke gekriegt. Und zwar habe ich ein paar Wochen Schlagzeug gespielt. Also ich kannte einen Rhythmus, den mir mein damaliger Lehrer gezeigt hatte. Und dann habe ich entschieden, ich bin ab sofort Schlagzeuger. Hatte aber keine eigenen Sticks. War noch nicht so weit. Ich habe irgendwie 3 Wochen Schlagzeug gespielt oder so. Also, was habe ich gemacht? Ich habe eine alte Gardinenstange, die bei uns irgendwo rumstand, in der Mitte durchgesägt, vorne ein bisschen abgerundet, abgeschmirgelt. Das waren meine Sticks. Ich hatte ja natürlich auch von meinem Taschengeld, ich hatte ja keine Kohle übrig. Für mich waren die unerschwinglich, die waren ja total teuer, ja, also aus meiner Sicht damals. Also bin ich mit meinen eigenen selbstgemachten Drumsticks, die habe ich auch wirklich noch ganz, ganz lange gehabt, ganz stolz im Rucksack. Und zwar so, dass man die sehen kann, jeden Tag auch zur Schule gegangen. Inklusive so einem alten Practice-Pad aus Gummi. Nicht diese coolen, die es heute gibt, sondern diese wirklich alten, verranzten Gummi-Practice-Pads, diese Matten, ja. Und das hatte ich auch im Rucksack und immer diese Sticks. Und dann habe ich bei jeder Gelegenheit meine 2, 3 Übungen, die ich halt gezeigt bekommen hatte, ausprobiert. Und irgendwann kam einer, das war dann vielleicht nach Woche 5 oder so, und sagte, oh, ich sehe, du bist Schlagzeuger, ich habe eine Band und wir suchen noch jemanden. Zack, hatte ich meine erste Band. Ja, ich konnte genau einen Rhythmus, aber das ist also deswegen, plakativ rumlaufen mit 2 Holzstücken, Mümmelstein, du hast alles richtig gemacht.
Mhm. Ja. Danke.
Okay, wie ging es dann für euch weiter? Ich meine, wenn wir mal so ein bisschen versuchen, auf diese Fragen einzugehen. Ich kann nur aus meiner Sicht sagen, ich hatte natürlich dann auch relativ schnell Kontakt zu einer Musikschule, die auch, ja, wo ich Glück hatte, ne, das ist die gleiche Musikschule, auf der auch Till war und ganz, ganz viele andere Kollegen, die wir auch kennen, die waren da sehr eifrig und haben sich sehr, sehr bemüht, tolle Lehrer und so. Kleine städtische Musikschule, die hatten auch genug Fördermittel und konnten da die Leute so ein bisschen voranbringen. Aber nicht jeder hat ja das Glück, ne? Hier Felix schreibt, er kommt vom Dorf, bei ihnen gibt's nur eine Blaskapelle, aber könnte ja auch eine Möglichkeit sein, ne? Wo habt ihr eure ersten Proberäume gehabt? Luzi, ich weiß von dir, du hast schon mal erzählt, du hast im Gartenhäuschen Dudelsack geübt. Hast du denn zu der Zeit auch irgendwo anders schon mit anderen Leuten zusammen, außer in deinem Gartenhäuschen spielen können?
Nee, zu der Zeit noch gar nicht. Das war wirklich auch, ich habe dann CDs reingeschmissen, mir die Sachen versucht rauszuhören und das nachzuspielen.
Und dann mitgespielt komplett, irgendwie, ne?
Genau, komplett alleine. Danach, als ich dann bei Schelmisch eingestiegen war, da haben wir in einer Waldorfschule geprobt.
Ja.
Da hatten wir immer, an einem Tag durften wir abends einfach in einen der Klassenräume rein, unseren Kram aufbauen, dann da proben und alles wieder abbauen.
Genau, musste man wieder abräumen. Sowas habe ich auch noch erlebt, dass man in irgendein Räumchen, auch in der Schule oder in einem alten Jugendzentrum, sein Zeug reinräumen kann, aber dann musste man wieder abräumen.
Genau, alles komplett wieder raus. Also war kein wirklicher Proberaum irgendwie, den man so für sich hat oder mit anderen Bands teilt oder so. Sondern
Alea, wann hattest du deinen ersten eigenen Proberaum oder wann hattest du einen Proberaum, den du mit einer Band belegen konntest?
Also für mich war noch eine ganz große Schlüsselsache oder ein Schlüsselmoment auf dem Weg, ein Musiker zu werden, dass es bei uns verdammt viele gute Rockbands auf so Dorffesten gab.
Coverbands, ne? Und, Sachen gespielt haben.
Und da gab es zum Beispiel eine Band Addicted, die waren Kult bei uns. Die waren aber auch, die hatten einen außergewöhnlichen Sänger, die hatten wahnsinnig gute Musiker dabei. Und einer der Musiker war mein späterer Gitarrenlehrer dann. Und das mega guter Typ, habe immer noch Kontakt zu ihm. Und der war auch so, weil er nämlich irgendwie Ingenieur war und alles, war der clean. Da haben meine Eltern kein Problem gehabt, dass ich mit dem rumhänge. Mhm. Und bei ihm konnte ich dann Gitarre lernen. Und er hat mich dann auch auf die ersten Konzerte mitgenommen. Also Metallica und so Zeug habe ich mit ihm angeguckt. B.B. King habe ich mit ihm angeguckt.
Sehr cool.
Das war eine richtig, richtig geile Freundschaft damals.
Ja. Und also kann man wieder sagen, man muss die richtigen Leute treffen. Ja. Man braucht den richtigen Mümmelstein würde sagen, Protégé oder Mentor. Ne? Ja, genau. Um vielleicht ein Stückchen voranzukommen. Falk, wer war denn zur Anfangszeit dein Mentor? Wer hat dich inspiriert? Wer hat dich vorangebracht auf dem Weg von den zwei Holzstücken hin zu einem nächsten Instrument? Wie ging es dann für dich weiter?
Nach der Pfadfinderzeit, wo ich dann auch mich mit Gitarre und Blockflöte konfrontiert habe und in der Teestube bei meinem Konfirmandenunterricht. Natürlich auch.
Das klingt so immer so, als wären wir mitten in 1827. Gitarre, aber super geil.
So ein bisschen Gitarre kennenlernen durfte, aber meine Eltern wollten mir keine Gitarre kaufen. Das war dann auch mein Manko für meine Schulband. Das war übrigens mein erster Proberaum.
Ja.
Schulband, der kleinste Raum in unserer Schule. Und unsere Schule war schon sehr klein damals. Und ich hatte keinen eigenen Bass. Ich musste mir den Bass von unserem Lehrer ausleihen.
Ach, weil du jetzt eben Gitarre gesagt hast. Du bist dann umgestiegen auf Bass?
Ja, es war Akustikgitarre und das war einfach nur drei Akkorde und das war's. Und dann habe ich Bass gespielt, zwei Lieder.
Nicht schlecht.
Und ja, es war super. Und deswegen kann ich den Bruder Frank verstehen. Das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe.
Ich kann mir dich auch als Bassist vorstellen.
Ja, tatsächlich. Stand mir auch sehr gut. Und da aber meine Eltern mir, wie gesagt, kein Instrument also ich konnte mir keins kaufen. Meine Eltern haben gesagt, das machst du doch eh nicht lange.
Ja, ja. Das ist natürlich auch der nächste Punkt. Ne? Da können wir mal ganz kurz vielleicht auch drüber reden. Sowas steht und fällt natürlich auch mit der Unterstützung. Nicht nur von einem Mentor und jemandem, den man vielleicht als Lehrer findet, sondern es fängt ja viel früher an. Also in dem Moment, wo zum Beispiel jemand, der noch sehr jung ist, gegenüber den Eltern äußert, ich möchte gerne Musik machen und bekommt dann gesagt, ach, so ein Quatsch. Das machst du ja eh nicht lange. Oder wie in meinem Fall, was bitte, Musik machen ist doch Unsinn. Ja. Nee, das unterstützen wir nicht. Also bei mir war es zumindest so. Wie ging es denn euch so mit dieser, ich weiß, nicht jeder von euch hatte diese Möglichkeiten, da sofort loszugehen. Du hast es ja gerade erwähnt, Luzi hatte zumindest ein Gartenhäuschen, in dem er da spielen konnte. Wie waren denn deine Eltern so drauf eingestellt? Oder wie haben die reagiert, als du damit angefangen hast?
Ich hatte tatsächlich von Anfang an immer maximale Unterstützung.
Super.
Das ist auch, als ich dann gesagt habe, ich möchte in einer Band einsteigen und so, dann war auch nicht ein Moment irgendwie, wo so, oh mein Gott, überleg dir das gut, sondern einfach, okay, du möchtest das machen, mach
großartig.
Das. Und dann auch, das waren dann immer 75 Kilometer eine Strecke und 75 Kilometer wieder zurück, zu einer Zeit, wo ich noch in der Schule war und überhaupt keine Kohle hatte, wo so meine Eltern mir auch immer ganz oft einfach Spritgeld gegeben haben, damit ich das durchziehen konnte und so. Da war ich schon, also hatte ich brutales Glück, da so eine Unterstützung zu kriegen. Und
großartig.
Weil sonst hätte ich auch nicht durchziehen können, weil ich mir das einfach gar nicht leisten konnte.
Ja, ja. Alea, wie war es bei dir?
Also bei mir war schon immer ein Mega-Supporter, war meine Mutter immer. Mhm. Und bei meinem Vater, wie ich gesagt habe, ich will Gitarre spielen, da waren erstmal die Türen offen, weil er auch Gitarre gespielt hat. aber halt, aber wie ich dann mit einer E-Gitarre ankam, da sah die Welt schon wieder anders aus. Das war nicht so cool. Und dann habe ich dann mit dem Gören zusammen in dieser kleinen Band angefangen, irgendwie Krach zu machen. Und das fand er auch alles nicht cool. Und erst als dann der Klaus, also dann mein Mentor, dann so da reinkam, der war ein seriöser Typ und hat Metal- und Rockgitarre gespielt und hat in dieser Band gespielt. Und das war so ein bisschen ein Door-Opener. Ne? Mhm. Also der hat da viel für mich getan, also mehr als er, glaube ich, überhaupt selbst weiß. Ja. Also einfach, dass mein Vater gesagt hat, ja, lass den mal machen.
Ja. Ne? Ich hatte auch das Glück, dass dann jetzt nicht die Eltern da einspringen mussten, weil die, wie gesagt, die wollten das überhaupt nicht sehen, aber dass ich ein sturer Hund war und gesagt habe, nee, ich bin jetzt Musiker, mir ist völlig egal, was ihr denkt, ich merke das, also diese Leidenschaft zu spüren, ich meine, euch muss es ja auch so gegangen sein, dass ihr das dann gefühlt habt, ich will das machen, unabhängig davon, wie schwierig das vielleicht ist und so, und wir reden gleich ein bisschen über Schwierigkeiten und räudige Proberäume und so, aber das finde ich, ist für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerne weitergeben würde an zum Beispiel Leute wie hier Felix und Sabrina, die gefragt haben, stellvertretend für ganz viele, die ebenfalls gefragt haben, man braucht, na klar, Gleichgesinnte, erstmal bereit sein, vielleicht so ein bisschen der eigenen Leidenschaft zu folgen und dann auch gegen Widerstände. Ja, also ganz konkretes Beispiel, ich hatte vor Jahren eine Schülerin, eine Schlagzeugschülerin an der Musikschule, die hatte bei mir Unterricht und die war wirklich talentiert, aber ihr Freund fand blöd, dass sie Schlagzeug spielt. Warum auch immer, ich kann es nicht einordnen. Und sie hat dann immer erzählt, ja, der mag nicht, wenn ich übe. Der findet das blöd. Und die wusste gar nicht, was sie machen sollen. Und dann habe ich ihr irgendwann gesagt, sprich doch einfach mal mit dem. Und sag ihm, was das für dich bedeutet, so dieses Instrument. Und wie wichtig dir das ist. Und sag ihm doch mal, dass du dir wünschen würdest, dass er dich unterstützt. Mhm. Und die hatten da nie drüber gesprochen.
Aber was?
Nee, es war immer so, ich finde das irgendwie, du hast gar keine Zeit mehr für mich. Du willst immer nur da blöd rumtrommeln. Weißt du, sowas in der Art. Und dann hatten die anscheinend ein Gespräch und ab da hat er die nicht nur unterstützt, der kam mit zum Unterricht, hat auch Trommeln gelernt.
Ach was?
Weil er gesagt hat, wenn du das machen willst, dann will ich das auch machen. Dann ist es vielleicht was wir gemeinsam machen können. Und der kam dann sogar mit. Also das ist auch so eine geile Sache, wenn man Leute trifft, die gleichgesinnt sind oder zumindest welche dann finden kann, die einen unterstützen bei dem, was man macht. Ja? Das finde ich eine super Sache. Ob das an der Musikschule ist oder privat, das ist völlig egal. Kann auch der Kumpel sein, kann auch der Nachbar sein und so. Ja, und dann trifft man irgendwann Leute, die genauso verrückt sind wie man selber. Man gründet die erste Band, ist hoffentlich total leidenschaftlich, vielleicht noch richtig scheiße, wie zum Beispiel in meinem Fall damals mit den ersten Bands. Wir konnten nicht spielen, wir klangen furchtbar schlecht, aber wir hatten den Spaß unseres Lebens in den schlimmsten Proberäumen, die man sich vorstellen kann. Also vom Gewölbekeller, der feucht war und wenn es ein bisschen mehr geregnet hat, stand alles unter Wasser. Wir mussten dann immer unser Zeug auf Paletten stellen, weil nämlich unten dann immer so 5 bis 10 oder manchmal 15 Zentimeter Wasser in diesem Räumchen standen, in dem alten Gewölbekeller. Wenn man da reinkam, hätte es wahrscheinlich jeden Käse dort reifen lassen können in diesem Keller.
Und Pilze züchten.
Und Pilze züchten, war super. Was waren denn die räudigsten Proberäume, an die ihr euch erinnert?
Also.
Damals haben, die Kasematten von Napoleon.
So ähnlich. Wir haben tatsächlich, Daltace war in der Tat meine erste richtige Band. Wir hatten da eine sehr, sehr wilde Geschichte. Stimmt gar nicht, um Gottes Willen. Ich tue den Galgenvögeln Unrecht. Galgenvögel war ein sehr kleines Mittelalterprojekt mit Lasterbalg, Ungemach und mir und einem Trommler, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe.
Lasterbalg.
Nein. Wie hieß er denn?
Ist egal. Galgenvögel, red weiter.
Egal. Und da haben wir tatsächlich sehr luxuriös geprobt, weil der Ungemach in Speyer die Schlüssel vom Kulturbeutel hatte. Und das war eine richtige, Kulturbeutel ist so eine Kulturhalle. Und wir haben dann, weil wir noch nicht richtig spielen konnten, quasi so Open Night gemacht. Wir haben gesagt, jeder, der ein Instrument hat, kann vorbeikommen und wir machen alle zusammen irgendwelche Musik. Und das ging
nicht schlecht.
Ein halbes, dreiviertel Jahr haben wir das gemacht und es war ganz großartig, super lustig. Wir haben total tolle Leute kennengelernt und sind natürlich langsam auch immer besser geworden mit dem, was wir da tun. Und dann kam Daltace und dann kamen die richtig miesen Proberäume. Wir spielen Dudelsäcke, das muss ich ja niemandem erzählen. Und
ohne Mikrofon bist du leider nicht zu hören.
Das waren keine miesen Proberäume.
Es waren miese Outdoor-Locations, ja. Wir waren in einem Naturschutzgebiet in einer Jagdhütte.
Ja.
Wir waren in einem, auf einem NATO-Übungsgelände, was auch keine gute Idee war.
Ja.
Wir waren bei einem Supermarkt unterm Vordach, was auch keine geile Idee ist. Und dann hatten wir gedacht, so, okay, Outdoor ist scheiße, da kann man vertrieben werden von Militär, Polizei, Jägern, Förstern. Und dann hatten wir in ich weiß nicht mal mehr, was für ein Ort das war, auch so einen Gammelkeller und mussten halt auch immer alles hinkarren, wieder einpacken, wegholen. Wir konnten nichts stehen lassen, das war schrecklich. Und eines Tages kamen wir dahin und da hieß es, wir machen zu, wir haben Überflutung drin. Da steht Wasser und geht nichts mehr, alles kaputt.
Wahnsinn.
Und dann sind wir in das dreckigste Loch der Welt gezogen. Und zwar in den Power Tower in Mannheim, in den vierten Stock.
Hölle. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, der Power Tower im vierten Stock, das war ein kleiner Raum, der, ich glaube, mit 4 Bands besetzt war. Wir mussten natürlich auch das meiste immer mitbringen. Wir konnten kaum was stehen lassen und das ist die Proberaum.
Ja.
Das war schon irgendwie, also sagen wir mal so, es war noch nicht der schlimmste Proberaum, in dem ich je geprobt habe, aber es war schon ganz ordentlich. Ne?
War das auch auf dieser Friesenheimer Insel da drüben?
Ja, genau.
Da war ich auch mal drin mit einer ganz anderen Band. Da sind doch Ratten über den...
Und da gab es ganz unten einen Dönerladen.
Moment, aber da sind doch Ratten über den Flur gerannt und alles, die groß waren wie junge Hunde. Ja.
Ja,
ja. Ja.
Genau. Das war sehr schön. Also.
Und die Toiletten sollte man überhaupt nicht erwähnen.
Nein.
Also, tatsächlich ist es so, als Band kommst du dir irgendwann vor wie wirklich das Allerletzte. Ich möchte jetzt niemanden entmutigen, aber es ist eigentlich schrecklich, wie wenig, also wie viel für Kultur bei uns getan wird, für quasi etablierte Kultur. Aber sobald du in einer Band arbeitest oder eine Band gründen möchtest, dann einen Proberaum zu finden, ist super schwer, es ist super teuer und es sind meistens richtige Dreckslöcher, die von irgendwelchen mafiösen Organisationen vermietet werden zu Heulenrenden. Okay, also ihr wisst, worauf ich jetzt drauf will.
Ich meine, die meisten Leute wollen ja auch keinen Lärm um sich rum haben, dann sind das entweder alte Industrieanlagen, Bunker, irgendwas, wo eben sehr, sehr viel Platz drumherum ist oder wo keiner hin will. Ja.
Aber was ich jetzt mal wirklich sagen muss,
eine Lanze brechen.
Eine Lanze brechen für die ländlichen Gefilde.
Mhm.
Mit jeder Coverband, die ich hatte. Gut, der erste Proberaum war irgendwie so ein alter Bauwagen, den wir so umgebaut haben. Der war richtig Schrott und der war richtig scheiße. Aber es ging und es war irgendwie okay. Dann war es mal der Speicher von dem Bandmitglied, dann war es mal der Keller von dem Mitglied. Man ist dann immer wieder umgezogen. Aber ansonsten waren es immer entweder Räume in einer Scheune von einem der Bands und die waren richtig cool, diese Räume. Die waren dann auch abgedämmt und so Zeug und alles Mögliche. Dann waren es Dorfgemeinschaftshäuser. Also deswegen, wenn ihr einen Proberaum sucht auf dem Land, Leute, fragt Dorfgemeinschaftshaus, fragt bei den Vereinen, ob die nicht irgendwie... wir haben in einem Gerätelager von einem Sportverein irgendwie geprobt, alles Mögliche.
Ja. Ich habe schon mal erzählt, ich habe einen Proberaum gehabt beim CVJM und die hatten unten so einen alten Gewölbekeller auch. Der war vollgestellt mit Gerümpel. Dann habe ich mit denen den Deal gemacht, ich räume das aus, darf ich den dafür bitte benutzen? Und so war es dann auch. Und als Gegenzug sollte ich dann hier und da mal ein bisschen bei einer Band mitspielen, die hatten. Da war dann so ein Singkreis. Ja, ich selber hatte gar nicht so viel jetzt mit CVJM zu tun, aber ich kannte dann natürlich viele, die hingegangen sind. Die haben irgendwann gesagt, da unten ist ein Raum frei. Weil ich immer auch gesagt habe, ich suche irgendwas, wo ich vielleicht einen Schlagzeug reinstellen kann und so. Luzi, wie war das denn bei dir? Jetzt hast du vorhin erzählt, Waldorfschule und so, das klingt ja alles eigentlich sehr luxuriös. Hast du auch mal so eine richtige räudige Scheiße erlebt beim Proberaum?
Tatsächlich gar nicht. Naja, den wir jetzt haben.
Hallo?
Nee, da hatte ich auch wirklich richtig Glück. Also wir waren die ganze Zeit, bei der ich in Schelmisch war, waren wir immer in dieser Waldorfschule. Dann direkt danach zu Saltatio gekommen, wo wir auch einen wahnsinnig guten Proberaum hatten. Mit, was auch super praktisch war, irgendwie mit Autoschraubern direkt um die Ecke und alles.
Ja.
Immer unsere Ruhe. Die Skateboardbahn direkt über uns war ein bisschen schwierig, wenn wir irgendwie Aufnahmen machen wollten.
Ja, wenn wir YouTube-Videos machen wollten oder ähnliches.
Ne, genau. Aber sonst habe ich immer wirklich richtig Glück gehabt.
Ja. Also ich finde es auch, es gibt so viele Möglichkeiten. Die Musikinsel da, also der Power Tower, da weiß ich auch noch, ich hatte mal zwischendurch eine Metalband, die hat in einem alten Luftschutzbunker auch geprobt, der war auch nicht, also war okay, definitiv, war völlig in Ordnung, aber war auch zwischendurch räudig. Und da sind es ganz oft auch die sanitären Anlagen, die immer wieder zum Problem werden. Aber auch da, ne, Not macht erfinderisch und dann tun sich manchmal auch Leute zusammen und bauen was zusammen. Ich habe auch öfter erlebt, dass sich Leute zusammengetan haben, um dann einen Proberaum wirklich zu bauen irgendwo, Raum, in irgendeine alte Scheune oder sowas. Und es gibt natürlich auch so diese, diese leuchtenden Vorbilder an Menschen, die total krass unterstützen bei allem, was passiert. Zum Beispiel die Eltern von unserem lieben Till, der bei uns Gitarre spielt, den ich ja schon kenne, seit wir Kinder waren und bei dem wir Unmengen Zeit im Keller verbracht haben. Und bei denen war das immer super. Da hat dann die Mutti zwischendurch Schnittchen und Getränke gebracht. Oder bei einer anderen Band haben wir ebenfalls beim damals noch im Kinderzimmer des Gitarristen geprobt. Und zwar richtig Metal. Und die Mutter bat uns dann immer, zumindest die Rollos zuzumachen, weil sie dachte, da wird es dann leiser. Es wurde nicht leiser. Könnt ihr euch vorstellen. Hier mit Marshall Fullstack und Drumset und alles. Wir haben dann auch immer alles dahin gekarrt, haben da geprobt. Und dann alle 2-3 Wochen haben wir da mal geprobt. Die Nachbarn waren da auch einigermaßen cool. So, jetzt haben wir den Leuten ein bisschen Tipps gegeben aus unserer Erfahrung, was wir gemacht haben. Klar gibt's da noch viele andere Möglichkeiten, aber wir können ja nur von dem auch erzählen, was wir selber kennen. Wenn es jetzt darum geht, wo nehmen denn Bands ihre Songs auf? Naja, was können wir da sagen? Wir haben natürlich noch zu einer Zeit angefangen, da war das eher was Besonderes, wenn jemand eine Möglichkeit hatte, was aufzunehmen. Bis ich mein erstes Vierspurgerät hatte, was auf Kassette irgendwelche Sachen aufnehmen konnte, das hat echt ewig gedauert. Dann irgendwann wurde es digital und so. Heutzutage kann jeder mit einem Rechner und einer einigermaßen tauglichen Soundkarte volle Produktionen machen. Da braucht man ja gar nichts mehr.
Also ich glaube, das erste Tape, mit dem sich meine zweite Coverband Impact irgendwo bei Dorffesten beworben hat und es hat funktioniert, ja, waren aufgezeichnet mit einem Kassettenrekorder, den wir im Nachbarraum aufgestellt haben, damit es nicht übersteuert hat.
Kennt ihr noch diese alten Kassettenrekorder? Wenn, die hatten manchmal so eine Aufnahmefunktion, wenn man die mitten in den Raum gestellt hat, dann sind die entweder, haben die übersteuert, aber es gab auch manche, die haben dann komprimiert und dann klang es richtig fett. Also wir hatten da zu Schülerbandzeiten so einen irgendwo gefunden und dann wurde es am Anfang für so eine Millisekunde super laut. Und dann hat es runtergeregelt und dann klang es super fett.
Krass.
Ja. Wie hast du denn, Luzi, deine ersten eigenen Songideen aufgenommen? War das schon so zu Rechnerzeiten oder noch auf analog?
Ne, auf jeden Fall Rechnerzeiten, aber dadurch, dass ich auch das aus so einer ein bisschen anderen Ecke kam, ja eigentlich, habe ich mit 11, 12, 13 am Computer mit Technomaker die ersten Techno-Songs gemacht.
Der Luzi macht das Techno.
Das Techno.
Das Techno.
Auch das Synthesizer.
Genau.
Was ja noch nicht mal so ein wirkliches Magic Music Maker war oder so, sondern das war wirklich nur Techno-Maker mit, keine Ahnung, jetzt da ein paar vorgefertigte Spuren und ein paar Samples, die da drin waren. Und damit musstest du klarkommen irgendwie. Und da habe ich angefangen, Musik
zu machen. Aber du konntest dich halt kreativ ausleben erstmal. Ist doch geil.
Ja,
richtig,
das
ist cool.
Das auf jeden Fall. Und dann. Und dann weiß ich es gar nicht mehr. Das war, glaube ich, es war Ableton sogar.
Also doch schon,
richtig spät.
Also richtig spät, ja.
Ich habe tatsächlich dann erst mit 2010, glaube ich, angefangen, selber, wo ich selber in der Lage war aufzunehmen. Sonst vorher war es auch immer nur im Studio und Demos aufgenommen, irgendwie mit Ideen auf dem Handy eingesummt oder so, aber jetzt nicht wirklich mit Mehrspur aufgenommen.
Okay, Falk, was ist eine der räudigsten Proberaumgeschichten, an die du dich aus eurer Saltatio-Karriere erinnern kannst? Wenn du mal ganz kurz drüber nachdenkst. So, bist irgendwo hingekommen zum Proberaum und dachtest, hier, Alea schüttelt gerade mit dem Kopf.
Es ist immer, immer, immer der Power Tower. Das tut mir so leid. Also vielleicht ist das heute ja so das Musikerparadies.
Ja, vielleicht.
Vielleicht, großartig, aber das war damals so schlimm. Es hat gestunken, wir hatten Ratten, die Toiletten konnte man nicht sehen und wenn man sich vergiften wollte, hat man in der Imbissbude unten irgendetwas gegessen.
Wir haben einmal den Fehler gemacht, weil wir einfach nicht weg konnten, wir haben einfach durchgeprobt längere Zeit und wir konnten nicht weg und dann dachten wir so, komm, einmal wird nicht schief gehen. Dann haben wir alle unten bei diesen Dönerfritzen gegessen und es ging uns schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später sehr, sehr schlecht allen. Und dann mit den sanitären Anlagen dort, das war eine Freude.
Oh mein Gott, ja, mein Gott.
Und dann das Fieseste, wir sind dann im Power Tower umgezogen in ein kleines Seitengebäude. Das war ein bisschen besser, aber die Toiletten waren auch ohne Deckel und so weiter, also sehr, sehr roh. Und es gab immer so zwei Türen. Eine Tür, unsere, das war richtig scheiße. Und eine Tür, die war immer abgeschlossen. Irgendwann habe ich rausgekriegt, die gehört einem, der einen anderen Proberaum hier hat, in dem gleichen Häuschen, wo wir waren. Und ich gucke, diese Tür geht auf, also durch Zufall, und dann ist die Wand so schön rot marmoriert. Da ist ein wunderbares Klo, goldener Spiegel, es stehen Blumen und Klopapier.
Der das hatte sich sein Paradies. Eigenes Paradies gemacht.
Der hat sich sein kleines Kloparadies aufgebaut.
Ja.
Und ich habe dann in mein Klo rübergeguckt und sehe so diese, kennt ihr das, wenn so ein Toilettenschüssel diesen braunen Rand von Jahrhunderten Kalk und Urinstein angenommen hat.
Das kannst du mir vorstellen.
So lecker. So lecker.
Nicht.
Nicht, genau.
Ja,
ja. Ja. Also Proberäume,
ja.
Ah, auch sehr schön war, als diese Ratte in unserem alten Proberaum in Karlsruhe dann in der Lüftung verendet ist.
Ich erinnere mich, ja.
Oh Gott. Und dann haben wir sie versucht rauszuziehen an ihrem Schwanz und dann hatten wir den Schwanz in der Hand.
Und dann ist sie in der Hälfte aufgerissen, ja.
Ja, und dann haben wir sie versucht mit dem Besen durchzuschieben.
Oh, das war nicht schön.
Dieses arme Tier. Es war schon tot. Also wir konnten nichts dafür. Es ist einfach in der Lüftung verendet.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also wir merken also, es gibt tolle Proberäume. Es gibt die Luxusvariante, die Luzi erlebt hat. Ja, von, ich meine, du hast ja wirklich einen steilen Aufstieg da hingelegt. Von dem schon sehr schönen Gartenhäuschen, wo du deine Ruhe hattest und machen konntest, hin über die diversen Schulen und sowas. Und dann echte Proberäume. Mit zusätzlichen heißt das Wort, mit zusätzlichen Autoschraubern, die einem dann noch helfen, die Karre wieder flott zu machen und alles irgendwie super, super geil.
Ich habe noch eine Frage an dich, Jean. Der Gewölbekeller, in dem du geprobt hast, war das so ein richtig großer oder ein kleiner?
Der war klein.
Der war klein.
Ja, und man musste da auch, der hatte auch keine richtige Treppe. Also man kam aus einem Raum, das war ein ganz, ganz altes Gebäude und man kam aus einem Raum, der ein Lagerraum war und hinten war eine Tür, die war aber in ungefähr 1,20 Höhe in der Mauer und es gab keine Treppe. Man musste also so ein Leiterchen davor stellen und alles, was man reintragen wollte, musste man auch da so hochheben. Das heißt, einer musste sich schon reinstellen und das dann annehmen. Und das war im Grunde, dadurch, dass das so alte Häuser waren, mehrere Jahrhunderte alt, war da alles verschoben, auch mit den Böden und so. Jeder Raum eine andere Höhe. Und wenn man dann es geschafft hatte, in diese Höhe da mit dem Leiterchen oder einem Schemelchen reinzusteigen, dann hatte man diesen wirklich schönen Gewölbekeller, der immer dann vollgelaufen ist, wenn der Speyerbach Hochwasser hatte.
Ich habe, wir hatten auch, also so als zweiten Proberaum mit meiner ersten Coverband, hatten wir auch einen Gewölbekeller, aber der war so richtig groß. Und zwar an alle die, die in Kuse wohnen, da gibt's das Bräu. Ich weiß gar nicht, ob das noch geöffnet hat. Ich glaube nicht. Das war eine Kneipe. Da haben wir auch unseren ersten Auftritt gemacht. Und da war der Gewölbekeller hinten dran. Und ich glaube, der gehörte zur Emmerich Brauerei. Also es war so ein richtiger großer Biergewölbekeller. Ewig hoch. Und Wasser vollgelaufen ist er nicht. Aber das Schlagzeug hatte innerhalb von 2 Wochen Grünspan.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Meine Becken, die da drin auf den Stativen waren, waren immer so leicht angelaufen. Ja, das war immer super. Und jede Elektronik, die drin gestanden hat, ging nach und nach kaputt. Aber man konnte da drin Lärm machen. Die haben das alles super ertragen, die Leute, die da drumherum waren. Und haben einen super unterstützt. Und es war zu einer Zeit, da hatte ich ja auch nicht viel Geld, was ich dem bezahlen konnte. Das war eher so ein symbolischer Preis. Und auch da muss man sagen, super vielen Dank an die Verantwortlichen aus der Zeit, von denen ich gar nicht mehr die Namen weiß. Aber alleine die Tatsache, dass man so einem heranwachsenden Typen, der da mal eben angelaufen kommt, ganz frech mit 13, 14 und sagt, ihr habt da unten einen Raum, den will ich mieten. Ich kann euch 10 Mark im Monat bezahlen. So, und dann haben die das gemacht. Ja. Und ich habe da echt mit viele Jahre habe ich da noch rumgelärmt und gemacht und getan, bis ich dann irgendwann auch mal andere Möglichkeiten bei anderen Bands natürlich hatte. Und immer, das ist auch ein Tipp, den ich gerne geben will, man kann sich immer zusammentun mit irgendwelchen Leuten.
Ich glaube, das ist ein super schönes Stichwort, denn, und du hast es auch tatsächlich angesprochen vorhin, dass du mit deinen Sticks durch die Gegend gelaufen bist.
Absolut.
Und dass du eben in deinem Thema drin warst. Und ich glaube, an der Rat an alle, die sich so erstmal theoretisch mit dem Thema des Musikerwerdens beschäftigen, ist, wenn ihr das
anfangt und euch mit eurem Instrument beschäftigt, dann geht ihr ja auch beispielsweise in Musikläden, ihr geht vielleicht auf Workshops, das sind Themen, mit denen, über die ihr euch unterhaltet mit anderen Leuten.
Ja, du sagst aber was, das ist ganz wichtig. Klar, wir sind in Musikläden gegangen und gehen auf Workshops, aber ein Großteil der Leute bestellt sich heute das Zeug im Internet, guckt sich Videos auf YouTube an. Und in einem YouTube-Video kann man nicht so direkte Fragen stellen. Man kriegt auch nicht so eine direkte Inspiration, sondern die Hürde ist für die meisten Menschen eher höher geworden, selber irgendwo hinzugehen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Das ist alles sehr viel. Man erlebt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich erlebe gerade bei Schlagzeugern, die sind in den letzten Jahren ultra krass gut geworden. Die jungen Leute, die heranwachsen und ihr Instrument lernen, die können aus dem Vollen schöpfen. Die gucken sich auf YouTube ihre Helden an. Also überleg mal, deine Lieblingsmusiker von früher, du könntest denen in echt zugucken, wie die vor einer Kamera die erklären, wie sie das und das gespielt haben, was du so toll findest. Das gab's ja früher nicht. Man musste sich das raushören, man musste sich von der Platte runterhören, wie es geht, hat dabei unheimlich viele Fehler gemacht und irgendwann nach und nach so einen eigenen Stil entwickelt. Der war auch nicht unbedingt gut, aber man hat's ja nicht anders gekonnt. Heutzutage kann man sich das Video angucken. Die Leute haben eine viel kürzere, wie soll man sagen, ja, die brauchen gar nicht so lange, wie wir gebraucht haben, ja. Die sind viel schneller am Start und deswegen spielen die alle auch so brutal gut heutzutage. Was da aber meiner Meinung nach ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist dieses selber ausprobieren, selber Fehler machen, selber sich mit anderen Leuten auch direkt austauschen. Es gibt Unmengen Influencer, die sind super geil am Start, spielen wie die Weltmeister, haben aber keine Band.
Das wird mir jetzt erst bewusst, als du gerade erzählst mit YouTube und allem Kram. Das habe ich total vergessen damals noch, auch von das, was es damals gar nicht gab. Was ich nämlich auch ganz früher noch gemacht habe, also als ich schon auf Mittelaltermärkten unterwegs war und mir Dudelsackspiele angeguckt habe, aber noch nicht in der Band, war ich noch mit dem Camcorder unterwegs, vor der Bühne, hab auf die Finger gefilmt.
Aber wie geil ist das denn?
Das dann in Slow-Mo zu Hause abgespielt.
Das ist doch super. Und
dann zu gucken, weil da
so
konnte ich auch
macht
nicht,
er das.
Ja, genau, weil genau. Da war ich auch noch nicht gut im Raushören und so, sondern so dann gelernt.
Aber also, guck mal, was du für eine Energie hattest. Du hast das Ding.
Mein eigenes YouTube mir da gemacht.
Du hast das eingepackt, du hast das gefilmt, du hast dir einen Weg überlegt, wie kriege ich denn raus, wie das geht. Super. Diese Energie, das finde ich geil.
Ja, aber das ist das, was ich ja vorhin meinte. Du hast, wenn du in so ein Thema drin bist, dann entwickelst du die Energie. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen spirituell, aber dann ziehst du auch die Leute an oder wirst interessant für Leute, die dich vielleicht ansprechen oder die du ansprechen kannst.
Ja.
Und jetzt auch, was du gesagt hast mit dem Internet. Dein nächster Bandkollege ist vielleicht 5 Klicks weg.
Ja, stimmt.
Und von daher, ich kann mir vorstellen, dass es super spannend ist, vielleicht Leute auf Instagram kennenzulernen, die vielleicht auch gerade nicht besonders tollen Instrument spielen,
ich
aber
auf den
gleichen Gegenkommen.
Ich habe eine Idee.
Ja.
Wir machen das genau jetzt. In diesem Podcast geben wir jetzt bekannt, dass wir einen Internet-Post, also einen Instagram-Post machen und einen Facebook-Post. Und was wir sonst noch für Posts machen, ich verstehe das ja alles nicht. Ich bin Boomer, ich verstehe doch diese ganzen Social-Media-Dinger nicht. Wir machen Posts, in denen wir schreiben, übrigens im neuen Podcast geht es ums Musikmachen, schreibt jetzt hier drunter, wenn ihr eine Band sucht. Schreibt jetzt hier drunter, wenn ihr Leute sucht, mit denen ihr Musik machen könnt. Und dann habt ihr alle die Chance, euch gegenseitig zu antworten und zu sagen, hey, ich suche auch jemanden. Schreib mich mal an.
Also was da
wollen wir das tun?
Ja, das ist super.
Das ist super.
Das haben wir nämlich damals auch gemacht. Und zwar gab es damals irgendwie noch so im Sperrmüll, in der Zeitung.
In der Zeitung, ja.
Hat man dann halt inserieren können. Und es gab auch noch so eine Musikerzeitung, wo mir jetzt gar nicht mehr einfällt. Mhm. Da konnte man auch inserieren. Und das war einfach unterteilt in die Postleitzahlen.
Ja, ich weiß.
Und das ist einfach ein super Tipp, den ich geben kann, wenn ihr einfach irgendwo was schreibt oder sowas, schreibt dazu, ey, bin Gitarrist, so und so, wohnen Postleitzahl, so das Ding. Das
so habe ich eine meiner damaligen Metalbands, mit der ich sehr, sehr, sehr gerne und lange gespielt habe, kennengelernt. Die hatten nämlich eine Annonce geschaltet in, ich glaube, in der Metal-Zeitschrift und auch in der Schlagzeuger-Zeitschrift. Und da hieß es, Power-Metal-Band aus dem Rhein-Main-Gebiet sucht den Killer-Drummer. Und da war eine Telefonnummer und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, hallo, ich habe die Anzeige gelesen, ihr sucht den Killer-Drummer. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, das bin dann ich.
Sehr gut. Ja. Aber zum Beispiel den LG haben wir doch auch über eine Anzeige kennengelernt.
Ja. Genau. Über die, er hatte eine wundervolle E-Mail-Adresse angegeben. Also so stand irgendwie, halt irgendwie Dudelsackspieler im Kreis so und so, sucht Anschluss an der Band. Und dann stand drunter, bitte melden unter, jetzt kommt's, ichblase@gmx.de.
Hat er die noch? Schreibt dem Elsie mal einen Gruß an die Mailadresse ichblase@gmx.de.
Ich glaube, es war ich-blase@gmx.de.
Oh, das ist wichtig. Ansonsten landet ihr woanders. Okay, gut. So, ich will, so, jetzt sind wir bei diesem Thema angekommen. Ich finde das super. Wir machen auch gleich noch ein ganz, ganz kleines bisschen weiter. Aber zuerst will ich mit euch genau jetzt in die Taverne gehen.
An die Taverne.
Eine Taverne geht entweder mit einem Korken oder...
Ich habe ja ein bisschen vorgearbeitet.
Oder mit einem Getränk. Luzi, würdest du um der alten Zeiten willen deine alte Profession wieder aufnehmen und Bier holen?
Ich geh Bier holen. Oh, ja klar.
So, während Luzi Bier holt, könnt ihr beiden euch schon mal... So, entweder holt Bier oder ist wirklich weg für alle Zeiten. So, ihr könnt euch gleich schon mal seelisch-moralisch darauf einstellen, dass wir ein kleines, aber feines Tavernenrätsel lösen müssen. Oh, guck mal. Das ist nicht das Letzte, oder?
Das ist tatsächlich das Letzte. Das ist dann wohl meins. Ja. Nee, das ist tatsächlich keins mehr da.
Dann müssen wir wie jetzt? Wir haben nur noch ein einziges Bier. Ja. Haben wir noch irgendwas anderes?
Somit war das heute der letzte Studiotag.
Wir haben doch... Wie geht das denn?
Der Abend mit Bülent hier. Der war lang.
Der war lang, tatsächlich. Okay, gut. Dann müssen wir uns jetzt beeilen. Ja, dann muss es irgendwie anders gehen. Ich glaube, der Sänger ist gerade in die Küche gegangen
oder so.
Und holt ein bisschen was.
Oder der holt den Schnaps, den ihr gestern kaltgestellt habt.
Ah, okay, gut. Also irgendwas müssen wir jetzt hier tun, weil ich weigere mich, wenn wir zusammen hier hocken, mit Korken so ein Pseudo-Tavernenspiel zu machen. Ich verstehe kein Wort, aber mach mal die beiden Bier auf, die du gerade hast.
Er hat tatsächlich was gefunden irgendwo.
Er hat was gefunden im Kühlschrank, das ist doch schön.
Aber im zweiten Fall hat er noch den Weinbrand zum Einreiben.
Das ist sehr gut, ja. So, ich bereite schon mal hier ein bisschen vor. Oh, danke schön. Prösterchen.
Prost.
Es ist aber auch eine schwere Arbeit, die wir machen. Also, im Endeffekt geht es ja nur darum, ihr lieben Leute, jetzt unabhängig vom Tavernenspiel, wenn man Musik machen will und wenn uns manchmal Leute fragen, sag mal, wie ist denn das, wie habt ihr das denn hingekriegt mit dem Musikmachen, dann sage ich immer, Leute, es ist ganz einfach, ihr müsst einfach nur knapp 20 Jahre durchhalten, jedes Mal, wenn ihr gesagt bekommt, das ist doch völliger Quatsch, was du da machst, und wenn ihr beleidigt werdet, einfach trotzdem weitermachen, nochmal 5 Jahre, nochmal 10 Jahre und irgendwann habt ihr eine richtig geile Band am Start und wenn ihr Glück habt, kommen auch Leute zum Konzert. Oder man muss immer wie früher, die Bekannten und Freunde überreden, dass sie dann doch kommen. Das gehört ja dazu auch, ne?
Das auch. Aber das ist ja das Unromantische an der ganzen Sache. Das ist ja wirklich, der Kern ist ja irgendwie ganz, ganz viel Arbeit, sei es am Instrument üben, sei es an viele Songs schreiben, weil es wird einfach viel Schrott dabei sein, ist einfach
ja,
so.
Ja.
Und aber auch dann irgendwie auch Glück.
Von 10, 20, 30 Ideen, die man komponiert und schreibt, bleibt manchmal eine hängen.
Ja. Genau.
Und beim nächsten Mal sind es vielleicht 2 oder 3, weil man wird ja auch besser über die Zeit. Aber es ist nun mal so.
Aber jetzt, wofür ich auch mal eine Lanze brechen wollen würde, ist tatsächlich, es muss ja nicht jeder auf eine Rockbühne oder es muss nicht jeder vor ein paar hundert Leuten auftreten. Es ist super klasse, wenn man Leute findet, mit denen man einfach nur zusammen Musik machen kann.
Genau, aus Spaß an der Freude.
Aus Spaß am Musizieren. Ich kenne das, für mich ist die Folkszene sozusagen meine Heimat. Und da ist es völlig normal, dass man sich mit Freunden trifft. Jeder hat ein Instrument und man sitzt im Wohnzimmer und macht zusammen Wohnzimmerkonzerte.
Und zwar mit Freude, mit einem Lachen im Gesicht. Guck mal, wie... als wir auf dem Dong Open Air gespielt haben und du im Backstage-Bereich Nickel Harper gespielt hast. Und plötzlich kamen diese beiden Schweden von einer anderen Band angerannt, weil sie das Instrument gehört haben, Nickel Harper, ein Instrument aus Schweden, aus ihrer Heimat, und sagten, hey, we've heard the Nickel Harper und so weiter. Wir sind da direkt hingerannt und haben uns angucken wollen, wer das ist. Und die hatten einfach nur, weil du das Instrument gespielt hast, sich wie zu Hause gefühlt.
Das waren auch super nette Kollegen und die waren auch richtig, richtig teuflisch gut an ihren Instrumenten.
Ja, die waren richtig teuflisch gut. Und teuflisch gut ist auch mein Tavernenrätsel, von dem ihr noch nichts wisst, aber das ihr jetzt lösen müsst. Deswegen trinkt nochmal einen ganz kurzen Schluck. Das ist wichtig. Und um Flüssigkeiten geht es auch in unserem Tavernenrätsel jetzt. Ich möchte von euch wissen und eine möglichst kreative Erklärung haben. Das ist ein Thema für dich, Falk. Die alten Römer. Warum, ihr Lieben? Und Falk wird als letztes antworten. Warum, aber nur aus Sicherheitsgründen, weil er es vielleicht weiß. Warum, ihr Lieben, ließen sich die alten Römer literweise, hektoliterweise, tonnenweise Urin, wirklich Urin aus ihren Provinzen, vornehmlich aus Spanien, liefern? Luzi, erklären Sie jetzt.
Boah.
Ist wirklich wahr, ist kein Fake.
Ja, wenn du sagst, hauptsächlich aus Spanien.
Der schmeckte besonders gut.
Ja, aber das sind halt, waren ja auch viele sonnige Gegenden dann, also wo sie Provinzen hatten. Jetzt könnte das was mit dem da angebauten Wein und dem Ausscheiden von dem zu tun haben, was die dann für den Anbau von ihrem Wein als Dünger benutzt haben.
Oh, das ist gar keine doofe Idee. Das ist auf jeden Fall sehr durchdacht, weil man könnte sich ja vorstellen, irgendwas bleibt da vielleicht drin.
Ja.
Ja, als sowas. Dünger so vielleicht.
Ein bisschen wie der...
Wir wissen ja auch alle, wenn wir jetzt hier beim Studio rausgehen und uns in der Natur erleichtern würden, kommen wir nächstes Jahr oder nächsten Monat schon wieder und das Gras an der Stelle ist ein bisschen höher geworden. Ja. Hat auch eine sehr ungesunde Farbe, aber es ist höher. Alea, wie sieht's aus? Hast du eine Erklärung?
Glaube ich nicht. Also ich, weil ich den verheerenden Effekt von viel Urin auf irgendwie Boden erlebt habe, als wir noch Kühe hatten, und da gab es nämlich dann einfach Stellen, wo nichts mehr gewachsen ist, weil nämlich die Sonne dann draufgebrannt ist und das so direkt an den Arsch geht.
Deshalb gießt man ja auch irgendwie abends. Nein, aber ist ja wirklich so. Also, das ist ja bei den Gartenpflanzen auch. Also da kriegst du auch gesagt, um Gottes Willen bloß nicht irgendwie tagsüber, ja, weil Lupenfunktion, ja, irgendwie, glaub, das brennt das alles aus.
Halt der Harnstoff dann halt da angreift.
Achso, das ist da dran.
Also der Harnstoff ist halt sehr extrem gegen Pflanzen.
Ah.
Aber Harnstoff ist erstens mal Gerberei, könnte ich mir vielleicht denken. Aber ich habe eine Sache in Venedig mitbekommen. Das ist zwar viel, viel später, aber da gibt es in einer Villa, gibt es so eine lange Brüstung. Und als wir dort waren, hat uns dann der Guide gefragt, für was könnte die denn sein? Und da sind wir alle nicht drauf gekommen und dann hat er uns erklärt, dass die Frauen damals ihre Haare da drauf gelegt haben und dann wurden die mit Urin behandelt und in der Sonne sind die dann gebleicht und haben dadurch halt dann blonde Haare tragen können.
Guck mal.
Und die Römer haben mit Schönheitssachen viele Ideen gehabt. Also entweder zur Fermentation von irgendwas, dann wirklich zur Gerberei oder irgendwas. Oder halt wirklich Haare färben.
Aber meinst du nicht, dass dir das auch irgendwie mit ihrem eigenen...
Ja, eigentlich schon. Aber ich habe ja keine Ahnung, ob da der Harngehalt wegen dem hohen Weindurchsatz irgendwie höher ist. Keine Ahnung.
Okay. Falk, wie sieht's aus? Hast du eine Idee? Oder weißt du es sogar?
Also tatsächlich wäre jetzt mein allererster Tipp auch die Gerberei gewesen. Weil, das ist uns heute ja nicht mehr klar, aber Urin ist ein sehr wertvoller Stoff. Ich weiß, dass es in Rom spezielle Tonnen, Gefäße gab, wo man auf der Straße in diese Gefäße hineinpinkeln konnte, musste, sollte. Und die dann regelmäßig gesammelt worden sind, weil es wertvoll war, diesen Urin zu sammeln. Und das ist auch im Mittelalter so gewesen. Die Gerber waren angewiesen darauf und ohne Urin kann man keine Pelle und kein Leder herstellen.
Das ist halt einfach Harnstoff.
Ganz genau. Vielleicht auch Färber, da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch fürs Bauen, aber da bin ich mir relativ unsicher. Ich bin, glaube ich, sehr für das Gerben und vielleicht hat es tatsächlich auch was nennen wir es mal, Mittelmeer-Diät zu tun. Also dass das, was die Spanier hauptsächlich gegessen haben, vielleicht Oliven, wer weiß, dafür gesorgt hat, dass durch den spanischen Urin vielleicht ein besonders weiches Caliga-Leder entstanden ist.
Großartig.
Also Sandalenleder.
Großartig. Also, ich kann euch jetzt schon mal verraten, es liegt nicht ganz richtig, aber ihr seid auch nicht ganz falsch. Zwischendurch hat Alea nämlich was gesagt, was sehr interessant war. Nämlich, da ging es ums Bleichen und ums Haarebleichen in dem Moment.
Die Toga.
Nein, auch nicht. Vielleicht wurde das gemacht, das kann ich Ihnen nicht sagen. In dem Fall geht es ja hier bei uns gerade um was anderes. Es ist ein bisschen unappetitlich, aber tatsächlich haben die alten Römer Urin aus Spanien zum Zähneputzen benutzt.
Oha.
Oha.
Zum Zähneputzen.
Ja, ganz genau.
Als Bleichmittel.
Exakt. Die Römer haben nämlich festgestellt, dass sich mit Urin und der damit enthaltenen Stoffe, der darin enthaltenen Stoffe, zum Beispiel eben Ammoniak, ein sehr, sehr guter Zahnweißeffekt herstellen lässt. Und sie waren auch nach mehrerem Ausprobieren wahrscheinlich der verschiedenen Provinzen, in denen sie waren, davon überzeugt, dass sich das beste Ergebnis mit Urin aus dem heutigen Spanien erzielen lässt. Der importierte Urin wurde in wirklich sehr, sehr wertvollen Vasen aufbewahrt, weil er wirklich wichtig war und vor allem von vornehmen Frauen benutzt. Ähnlich wie das Haarebleichen, was du, Alia, gerade erwähnt hast. Auch weit nach den Römern wurde, teilweise noch weit bis ins 18. Jahrhundert, Urin für die Zahnpflege genutzt. Jetzt kommt's. Das Ganze war tatsächlich hilfreich, weil, wie gesagt, durch den enthaltenen Ammoniak hellten sich die Zähne um einiges auf. Zudem kann Urin antiseptisch wirken, kann also gegen Entzündungen wirken, die durchaus im Mundraum vorhanden sein können. Das heißt, die alten Römer haben da was rausgekriegt. Aus heutiger Sicht ist es ein bisschen seltsam, aber die haben das wirklich gemacht. Immerhin war es eine bessere Idee als folgendes Zahnpasta-Rezept, was man auch bei alten Römern gefunden hat. Und zwar, man nehme Essig, Salz, Honig und gemahlenes Glas und reibe die Zähne und das Zahnfleisch damit ein. Ja, kann man sagen, nicht gut, ne? Das verursacht vor allem Karies und auch heftigen Zahnabrieb. Also
ist okay, wie man sich das vorstellt. Naja, jetzt habe ich das ausprobiert hier mit dem Salz und dem Glas und klappt irgendwie. Ja, dann nimm doch Pisse.
Apropos, darauf einen.
Ist ja voll naheliegend.
Wenn ihr da draußen, liebe Leute, den Soundtrack für euer ganz persönliches Zähneputzen braucht, dann ist der Mittelalter-Rock-Stream bei Radio Bob vielleicht genau das Richtige für euch. Den gibt's im Internet auf radiobob.de und auch in der MyBob-App, die ihr euch einfach auf euer Handy herunterladen könnt. Außerdem gibt es noch den Folk-Rock-Stream, in dem wir ebenfalls zusammen mit vielen tollen Kollegen immer wieder mit unseren Songs zu hören sind. Hört am besten mal rein, ob ihr dabei Zähne putzt oder nicht, ist mir persönlich egal, aber vielleicht solltet ihr nicht das Rezept der alten Römer ausprobieren. Falk schüttelt fassungslos mit dem Kopf.
Danke, ich werde jetzt vermutlich jedes Mal beim Zähneputzen und beim auf Toilette gehen an diesen Moment denken.
Da kommen wir jetzt, wisst ihr, warum ich auf dieses Rätsel gekommen bin? Weil es doch momentan total angesagt ist, diesen Gag zu machen, so wie oft denken Männer an das alte Rom. Ja, das sieht, ja, momentan ist es so ein Thema und bei der Recherche ist mir das alte Rom begegnet und nochmal und nochmal und dann bin ich über diesen Fakt gestolpert. Das war
großartig.
Großartig. Wie oft wirst du also ans alte Rom denken, Falk? Ab sofort, jeden
Nein,
Tag.
Ich denke, ich bin mir sicher, ich denke täglich mehrfach daran.
Also, jetzt umso mehr.
Jetzt umso mehr, tatsächlich. Also jetzt mindestens zweimal am Tag.
Leute, Minimum. Das war jetzt eine wirklich, wirklich unterhaltsame Folge. Ich will euch auch gar nicht viel länger aufhalten. Wir haben es jetzt echt spät. Es ist schon weit nach Mitternacht und morgen früh geht es wieder früh auch für uns weiter. Ich kann euch aber nicht gehen lassen, ohne euch mindestens eine Schande des Tages abzuringen. Und ich würde sagen, ich spiele erstmal den Jingle.
Schande. Schande.
Ich fange mal freiwillig an mit einer Schande des Tages.
Ich möchte auch später auch noch eine loswerden.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich wollte eine Schande des Tages kurz erwähnen. Wir nennen jetzt auch keine Namen. Normalerweise erzählen wir ja Schanden des Tages immer von uns selber, ne? Was bei uns passiert ist und so. Ich habe jetzt auch viel drüber nachgedacht. Da gibt es viele Dinge, die auch in meinem Werdegang als Musiker und auch in alten Proberäumen mit alten Bands schiefgegangen sind. Gibt es tausend Sachen, aber keine, die so wirklich lustig ist. Aber beim drüber nachdenken, über das gemeinsame Musikmachen, ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich so lustig finde und die haut auch keinen in die Pfanne. Ich nenne jetzt auch gar keinen Namen. Aber erinnert ihr euch, als wir damals die Chorstimmen für den Song Eulenspiegel aufgenommen haben? Und da gab es eine Situation, ich meine, wir singen ja, wenn wir solche Chorsachen einsingen, immer alle, damit man viele Stimmen hört und so. Und zu der Zeit damals haben wir noch das so aufgenommen, dass jeder auch einzeln vor einem Mikrofon steht, weil wir waren davon überzeugt, und auch der damalige Produzent, dass das besser ist, dann kann man das besser regeln und so in der Lautstärke. Heute machen wir das anders, da stellen wir uns alle einfach vor ein Mikrofon und singen da rein und das passt dann schon, das klingt dann auch sehr authentisch eben. Aber damals war das anders und jeder von uns ist also einzeln da rein und hat vor diesem Mikrofon gesungen und dann gab es einen unserer Kollegen, wir sagen jetzt nicht, wer es ist, der hat gesungen und dann hat der Produzent gestoppt und sagte, warte mal, ich komme da mal rein kurz, ich setze mir den Kopfhörer mal selber auf und höre mal rein, was für einen Song du gerade hörst. Weil das, was du da singst, das hat ja mit dem Lied überhaupt gar nichts zu tun. Und dieser Kollege war ab diesem Tag dann auch vom Mitsingen befreit.
Gesangsbefreit.
Ja, also wie vom Sportunterricht befreit. Sie sind befreit. Sie haben einen Attest. Sie müssen nicht mehr mitsingen. Habt ihr in all den Jahren eine Schande des Tages oder eine Schande an sich erlebt, die ihr jetzt erzählen könntet?
Ja, ich habe in all den Jahren garantiert. Ich habe eine ganz aktuelle, die kann ich gerne später noch erzählen. Naja, sonst so die Klassiker irgendwie auf die Bühne gegangen, Instrumente entweder neben der Bühne vergessen oder im Case oder im LKW oder irgendwas. Ist alles schon passiert. Ja, mir oft, also gerade so in den Anfangsjahren von Saltatio, wo wir sehr früh mit sehr viel Met begonnen haben.
Ja.
Aber was mir wirklich aktuell erst passiert ist und ich hoffe, dass diese Dame zuhört, weil das ist mir wirklich, das tut mir so leid. Wir hatten diese Autogrammstunde auf dem Full Metal Holiday und dann kam eine Dame mit so einem Buch an und da waren überall halt Bands drin mit Pressebildern und sowas und das sah so gut aus, dass ich dachte, okay, das ist so ein Buch, was hier beim Full Metal Holiday ausgeteilt wird oder sowas, was jeder kriegt, weil es einfach so hochwertig produziert aussah. Und ich habe mich dann so darüber über dieses Buch ausgelassen. So, naja, immerhin haben sie endlich mal ein aktuelles Bild genommen. Was ist denn das schon wieder für ein Logo? Uraltes Logo, was für eine Scheiße. Direkt mal ein Foto machen, so. Direkt mal beschweren, unterschreiben und gib weiter. Und dann ist mir später klar geworden, nee, das hat die Dame selber gemacht.
Das hat die selber gemacht.
Ja, das tat mir so.
Das war wirklich professionell, das war sehr schön.
Ja, ne? Ja. Wirklich.
Ja, man muss auch dazu sagen, wir erleben das ja manchmal, dass wir auf ein Festival kommen und dann haben Leute oder Veranstalter ohne unser Wissen vielleicht irgendwelche Dinge getan.
Genau.
Haben unser Logo benutzt, haben unsere Fotos benutzt.
Alte Pressebilder rumfliegen, die sind manchmal 6 Jahre alt oder
ja,
so.
Ja, genau. Deswegen, also es war nicht so weit hergeholt, dass du sowas gedacht hast.
Genau, eben.
Aber sie hat sich da Mühe gemacht.
Ja, und weil es auch so hochwertig aussah, habe ich wirklich gedacht, nö, das ist irgendein professionelles Ding. Das tat
falsch.
Und ich habe es nachher nicht mehr gefunden, dass ich mich entschuldigen konnte.
Vielleicht hört sie zu und an der Stelle ist deine Entschuldigung angekommen.
Meine Schande des Tages tut mir jetzt noch quasi weh. Das ist in Wacken beim K1 Aufzeichnungskonzert passiert, als wir Getränke ins Publikum warfen. Und ich dachte so, oh, ich tue jetzt auch jemandem richtig was Gutes.
Aha.
Und werfe ins Publikum und die Person, die da eben stand, wo ich zufällig hingeworfen habe, die hat nicht hingeguckt.
Die hat nicht aufgepasst.
Und da habe ich diese Flasche so an den Kopf
direkt
geballert.
Direkt eine zentriert, sage ich dir.
Und ich dachte mir, um Gottes Willen, das tut mir so leid. Und ich konnte aber nicht jetzt runterspringen und sagen, hey, sorry und so weiter, weil das war ja live und also Aufzeichnung und ich wollte ja die Aufzeichnung nicht schmeißen. Und also nochmal, liebe Person, der das passiert, ist mir sehr, sehr, sehr leid, dich am Kopf getroffen zu haben. Ich übe werfen in Zukunft.
Ja, ich bleib auch gleich beim Kabel 1 Konzert.
Ich dachte, ihr packt hier die alten Geschichten aus.
Ach so,
aus
ich habe auch eine ganz alte Geschichte, aber also das Kabel 1 Konzert ist
mach
auch
erst mal das,
weil das seht ihr auf der Aufzeichnung dann nicht, aber alle, die da waren, wissen was. Ich jetzt meine, ich bin dreimal auf diese Bühne gelaufen und ich bin dreimal dabei auf die Fresse gefallen. Also einfach, weil die letzte Stufe auf die Bühne rauf war so ein bisschen höher und ich bin jedes Mal mit meinem blöden Fuß dran hängen geblieben und habe mich lange auf die Bühne gelegt, bevor irgendwas passiert ist.
Ja, so kann's gehen.
Das Konzept der Treppe wird sich nicht durchsetzen. Nee, ich glaube an die Leiter.
Ich glaube an das Schemelchen, wie damals im Gewölbekeller. Du hast gemeint, du hast noch eine alte Geschichte.
Ich habe eine ganz alte und da muss ich mich entschuldigen nochmal bei meinen Kollegen damals von Impact. Wegen mir und unserer damaligen Sängerin ist eine Probe ausgefallen. Also wir wollten eigentlich proben und wir kamen aber nicht an. Und irgendwann wurden dann langsam Vermisstenmeldungen schon angedacht und so, weil es war in einer Zeit, wo wir noch keine Handys hatten.
Mhm.
Und ich stand sehr verzweifelt zu dieser Zeit an einer Straße und hoffte, dass jemand vorbeifährt, der mich dann in das nächste Kaff fährt, wo ich dann ein Münztelefon benutzen kann und meine Bandkollegen anrufen kann, dass mein Auto mitten im Wald steht. Also eine Böschung weit hinabgerutscht ist, wie das passiert ist und wie das dahin kam. Keine Ahnung, aber der Tag endete irgendwie, ich glaube, 7 Stunden später mit einem Unimog und verschiedenen Seilsystemen, wo man dann diesen Bock wieder zwischen den verschiedenen Bäumen nach ungefähr 20 Meter nach oben chauffiert haben. Weil ich habe es wirklich geschafft, als er abgerutscht ist, das Auto, ohne mit einem Baum zu crashen, irgendwie so immer so links, rechts zu lenken, wo er dann schon so im Rutschen war, dass ich keinen Baum erwischt habe. Aber er stand echt weit
unten. Einfach ein krasser Typ. So ist es halt einfach. Ich hatte vorhin überlegt, ob ich eine der ganz alten Schanden des Tages auspacke aus den allerersten Proben, die wir bei Saltatio zusammen gemacht haben. Aber ich glaube, die hebe ich mir auf für eine der nächsten Folgen. Weil erstens haben wir schon eine ganze Weile gequatscht und zweitens wollen wir ja auch noch ein bisschen die Spannung hochhalten und noch ein bisschen was zu erzählen haben für weitere Folgen. Habt ihr, bevor ich jetzt gleich noch den Hinweis auf unser Feedback und auf unsere Mailadresse nochmal sage, habt ihr noch irgendwas, was ihr zum Thema hinzufügen wollt?
Ja, ich hätte noch quasi einen, der essentielle Tipp, der mich dann irgendwann ereilte zum Gründen einer Band.
Oh ja, bitte.
Das war ein Printmedium, und zwar ein Buch, und das hieß Das Handbuch für Rockmusiker. Kein Scherz. Da steht immer noch alles drin, was man quasi für Grundlagen von einer Band braucht. Da steht drin, hey, überlegt euch mal, ihr werdet Auftritte haben, ihr müsst euch überlegen, wer kassiert die Kohle, was macht ihr damit? Was müsst ihr steuerlich bedenken? Was ist GEMA? Was ist GVL? Also in diesem, und vielleicht gibt es heutzutage andere Bücher dazu, aber besorgt euch sowas und geht nicht unvorbereitet auf euren ersten Gig. Oder committet euch nicht unvorbereitet mit anderen Freunden, indem ihr dann auf einmal ein wirtschaftlich handelt im Rahmen einer Band zu etwas, das ihr noch nicht wisst, was ihr gerade tut. Informiert euch drüber, lest drüber, ja, schaut vielleicht YouTube-Sachen dazu an. Also
das ist schon alles sehr, sehr wichtig. Aber ich finde, das Wichtigste ist, sucht euch Menschen, die genauso ticken wie ihr, die vielleicht auch genauso einen an der Klatsche haben wie ihr und die Musik ähnlich fühlen wie ihr. Und dann geht in den Proberaum, der kann noch so ranzig sein, und habt Spaß zusammen. Und ihr werdet Momente erleben, die ihr Leben lang nicht vergesst. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß.
Ja, das war ja fast schon ein Schlusswort, das wollte ich eigentlich später noch machen, aber nehme ich schon mal so an. Liebe Leute, ich hoffe, wir hoffen, sagen wir eigentlich immer, ne? Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken, und zwar unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen oder so interessante Fragen, wie es Felix und Sabrina gemacht haben, unter anderem. Sagt uns einfach, was ihr hören wollt, und wir bemühen uns, das in Zukunft irgendwie möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr diesen Podcast hört, freuen wir uns über volle Punktzahl und natürlich auch über eine positive Bewertung in Textform, während der Mümmelstein hier gähnt. Das habe ich ja selten gesehen. Also das war ja
Der hat seinen Löwengebrüll
geübt. Das war ein sehr beeindruckendes, sehr stilles Löwengebrüll. Sah fast aus wie ein Gähnen. Also, wir freuen uns über positive Bewertungen in Textform. Wenn ihr uns was Nettes als Rezension schreiben könnt, sehr gerne. Das hilft uns, diesen Podcast noch eine ganze Weile weitermachen zu können. Sagt gerne auch euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Das vorletzte Wort gebührt heute einzig und allein Luzi, dem legeren L.
Oh Gott.
Denn die anderen zwei haben ja gerade schon was gesagt.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber das war schon ein wirklich strammes Schlusswort.
Ja.
Da gibt's nicht.
Apropos stramm, haben wir noch Bier?
Ich fürchte leider nicht. Außer der Alea will der anderen Band, die hier was deponiert hat, noch mehr klauen.
Ach. Gibt's hier noch andere Bands, die hier aufnehmen? Wir können es ja kurz verraten, ne, auch wenn ich das Schlusswort damit sprenge. Ich habe ja vorhin gesagt, wir sind im Studio und so, aber hier sind so viele spannende Leute auch im Studio. Das ist auch eine tolle Inspiration, sich mit anderen Musikern, jetzt nicht nur mit Leuten, die man selber so dann in seiner Band hat und mit denen man spielt, sondern sich einfach mit Leuten umgeben, die irgendwie das Gleiche machen wollen, auch wenn es andere Bands sind, andere Künstler. Ich finde das immer sauspannend. Ja, wenn dann Leute auch hier sind, die in einem ganz anderen Raum ganz andere Songs aufnehmen, egal wer das ist.
Einen anderen musikalischen Werdegang hatten, andere Einflüsse hatten und so, nochmal ganz andere Blickwinkel teilweise auf Songs und Musik bringen und so. Das ist ja total. Ja. Um noch was zum Thema zu sagen, ist, Leute, hört nicht auf zu üben, weil ich finde, üben, man ist einfach nie gut genug, finde ich. Sonst gibt es tatsächlich eigentlich gerade nichts zu sagen, außer das Übliche. Kommt auf unsere Tour, die wird großartig. Wir sind nicht umsonst brutal nervös die ganze Zeit schon. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
Wenn es hier wieder heißt, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.